Ein Traum, der wahr wird. Eine neue Ära, die beginnt. Die neue Art von Fernsehen. Sei auch du mit dabei und verändere mit uns die Zukunft. Sie liegt jetzt in deinen Händen.
Nach Petra Paulsen, Oliver Bommer, Markus Fiedler hat sich jetzt schon wieder ein Lehrer zu Barcode getraut. Die aktuellen Themen wollen wir besprechen mit Nikolai Nerling, Norbert Fleischer und Robert Stein. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, unsere Zuschauer haben in den letzten Sendungen per Kommentar beklagt, dass ich die Gäste am Anfang gar nicht mehr frage, was sie trinken wollen. Deswegen, so. Was darf es denn heute sein?
Och, mir kannst du ein Bier hinstellen.
Ein Bier?
Ja.
Ein Tee.
Ein Tee, was sonst? Norbert,
ich trinke ein Bier mit.
Ein Bier mit, wunderbar. Gut, kommt.
Du bist ja dieser Volkslehrer.
Ja, genau.
Dieser Nazi.
Ja, ja, der Rechtsradikale.
Der so. Gerade freigestellt ist.
Und hetzefrei habe ich jetzt.
Ach, hetzefrei, ja.
Es ist ein neuer Ausdruck.
Da traust du dich hier rein zu uns? Zu den
jetzt ist eh egal, weißt du, ist der Ruf erst ruiniert.
Lebt sich ganz ungeniert.
Eben, kann ich jetzt mit euch gerne an der Bar sitzen, ein Bier trinken, über Verschwörungstheorien quatschen. Das riskiere ich jetzt einfach mal.
Und da bist du auch hier richtig. Also.
Habe ich schon gehört.
Ja, aber hast du denn gedacht, dass es so einen Rummel gibt um deine Person, nachdem du dich da lautstark geäußert hast auf dieser Kundgebung oder auf diesem Gedenktag da?
Das war ja jetzt fast ein ganzes Jahr her. Da habe ich es noch nicht gedacht. Mhm. Aber Anfang diesen Jahres, Dankeschön. Ich mache Taekwondo, wobei ich jetzt schon lange nicht mehr beim Training war. Aber
echt? Was für ein Gurt hast du?
Den zweiten blauen.
Oh.
Also, in 2 Jahren könnte es der Schwarze sein, wenn ich regelmäßig hinginge, aber bis jetzt habe ich das irgendwie ein bisschen schleifen lassen erst. Aber jedenfalls, ich war zum Neujahrstraining da, oder dann die erste Stunde nach den Ferien. Und da haben wir am Schluss dieser Einheit dann immer, man steht dann so schön breitbeinig und macht dann immer noch ein paar Faustschläge.
Ja, ja, ja.
Und dann hat die Trainerin gesagt, so, und jetzt überlegt ihr mal, was soll das neue Jahr für euch bringen? Und das gebt ihr alles in den letzten Faustschlag. Und Augen zugemacht, dann überlegt man. Und was ich gedacht habe, ist dann, ich möchte, dass ein Ruck durch Deutschland geht.
Okay.
So. Dann auf einmal kam erstmal ein Ruck durch mein Leben. Ne? Ein kleiner Ruck vielleicht auch ein bisschen durch das Berliner Schulsystem. Aha. Ja, der Ruck war aber auch am Bodensee zu spüren. Und der Ruck hat sich auch bis nach Lüneburg ausgelagert. Also ein gewisser Ruck ist tatsächlich schon spürbar. Und ich weiß nicht, wie weit es noch ruckt.
Da gab es ja Ärger in Lüneburg. Ne? Was war denn da?
Ja, massiv. Können wir erstmal anstoßen?
Ich stoße mit Glas an.
Cheers.
Ja, wenn es mit Tee auch geht, gell? Also zum Wohl. Ja.
Cheers.
Ja, auf eine neue Runde.
Ja.
Lüneburg.
Mhm. Hm. Voll aus der Übung hier. Lüneburg, ja. Das war, da hat das Schicksal es gut mit mir gemeint. Ich wollte hin, um mir einen Gedenkstein anzugucken. Das ist ein Gedenkstein für die 110. Infanteriedivision. Das war eine Einheit, die teilweise in Lüneburg stationiert war im Zweiten Weltkrieg und die dann im Kessel von Kiew quasi vollständig aufgerieben wurde und getötet wurde. Für 12.000 junge Männer waren das meines Wissens.
Aber sehr suspekt, dass du dir sowas anguckst.
Sehr. Man könnte meinen, ich sei Militarist. Ne?
Ja.
Ja. Naja, ich bin da hingegangen, weil dieser Stein...
Der macht verherrlicht.
So ungefähr.
Die bösen Verbrechen.
Das darf man nicht, das darf man nicht. Es gibt natürlich ein paar No-Gos, aber ich liebe es, immer an No-Gos zu kratzen. Deswegen bin ich da hingegangen. Und dieser Stein war immer wieder geschändet worden. Von mutmaßlich Linken, die haben darüber geschrieben, Mörder oder Kriegsverbrechermahnmal oder solche Sachen. Denn Teile dieser 110. Infanteriedivision waren offenbar, so heißt es, an einem Massaker beteiligt, was da in so einem Lager, Osaritschi ist der Ort, stattfand. Und jetzt gibt es halt so einen Tumult um dieses Mahnmal. Und es wurde eine erklärende Tafel in der Nähe angebracht, die auch auf dieses Massaker hinweist. Aber eben auch nochmal darauf hinweist, dass 12.000 junge Deutsche da gestorben sind. Mhm. Ja. Und das wollte ich mir eben angucken, weil auf diesem Stein wieder was stand. Da stand ein deutscher Täter drauf und Osaritschi, also der Name, wurde drauf gesprüht. Und ich stand dann da, hab das gefilmt und auf einmal stand jemand neben mir. Und ich habe so ein paar Sachen gesagt und habe dann den Herrn gefragt, der neben mir stand, der hat das fotografiert, was er darüber denkt. Ja, so kamen wir ins Gespräch und dann hat er sich als Vizebürgermeister vorgestellt, der auch direkt mit diesen Stein zu tun hat, weil vor kurzem Überlebende aus Osaritschi in Lüneburg waren und er sie begrüßt hat und so. Und so kamen wir ins Gespräch und haben uns dann unterhalten über Geschichtsdeutung, über Gedenken.
Und da hat er sich verplappert.
Ja, er hat, genau, so kann man das sagen. Er hat eigentlich Sachen gesagt, die er so dachte. Ja, dass es eben aus seiner Sicht völlig okay ist, auch der deutschen Toten zu gedenken. Ja, und das ist auch für die Frauen, die da waren, offenbar kein Problem ist, dass man eben aufeinander zugeht mittlerweile und sich versöhnt. Ja, es war im letzten Jahrhundert, dass das stattfand. Aber das hätte er nicht tun dürfen. Denn in Lüneburg gibt es eine sehr, sehr wache linke Szene. Und die haben ihnen jetzt das Fürchten gelehrt. Einer musste zurücktreten da im ganzen Lauf dieser ganzen Geschichte. Der Fraktionsvorsitzende der CDU hatte jetzt nicht direkt damit zu tun, aber im Verlauf dieser ganzen Affäre. Ja. Es ist eine Artikelschlacht. Mehrere Rufe nach Rücktritt wurden laut, auch von dem Uni-Dekan. Der meint, das sei unhaltbar, ein Bürgermeister, der so auf die Linken eindrischt und hier rechtsnationales Gedankengut da einfach so ungestraft verbreitet auf einem rechten Kanal. Ja. Eine Zeitung hat getitelt, Bürgermeister tappt in Nazi-Falle. Das war wohl ich, der die Falle gestellt hat. Ja. Da wurde geschrieben, dass ich auf geschickte Demagogie, es ist mir gelungen, ihn zu Aussagen zu verleiten. Ja. Jedenfalls ist da wirklich, ja, da ist die Hecke am Brennen. Und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Es ist immerhin meine Heimatstadt. Und wenn da sich ein bisschen was verändert, in meinem Sinne, dann bin ich extrem dafür.
Ja, und was hat dieser Bürgermeister da gesagt? War das dann dem gerechtfertigt, der ganzen Reaktion? Oder hat er einfach nur gesagt, ja, man muss ja beide Seiten betrachten, ja, von der Medaille? Oder ja, hat er nichts gesagt.
Er hat ganz normale Sachen gesagt. Er hat gesagt, dass natürlich dieser Stein, der regt ja auch an zum Diskutieren, weil manche wollen ihn da auch weghaben und wollen ihn an so einem zentralen Ort mit anderen Mahnmalen aufgestellt haben, also entwurzelt quasi. Und aber der muss doch da bleiben, man muss doch auch historische Fakten benennen dürfen. Und das heißt ja auch nicht, dass alle Soldaten an diesem Massaker beteiligt waren. Ja, das waren ein paar, so nach seiner Kenntnis, aber halt längst nicht alle. Und das haben auch die Frauen gesagt. Sie wissen sehr wohl, dass nicht jeder deutsche Soldat ein Faschist war damals. Und er meinte, also historische Fakten muss man benennen dürfen. Dann hat er ein paar Beispiele genannt aus seiner Zeit, dass damals auf dem Bauernhof, wo er lebte als Kind in Schlesien, da haben sie zwei polnische Gastarbeiter gehabt und die saßen mit denen am Tisch, mit den Bauern, und waren wie Familienmitglieder
also
da.
Also Zwangsarbeiter.
Ja, genau, nicht Gast, stimmt. Dankeschön, genau. Zwangsarbeiter. Aber die wurden behandelt wie Familienmitglieder, meinte er. Und da hat er auch eine andere Geschichte erzählt von einer anderen Zwangsarbeiterin, die eine Blinddarm-OP hatte und ein SS-Arzt oder ein Arzt, der auch Mitglied der NSDAP war oder so, hat sie kostenlos operiert dann. Und solche Geschichten, da meinte er, und das wollen die Linken nicht hören, das interessiert die gar nicht, ne? Das passt nicht in ihrem Weltbild, so hat er ein bisschen gesprochen.
Ja gut, aber ich meine, der hat halt die Arbeitskraft von der Zwangsarbeiterin bewahrt fürs deutsche Volk. So kann man das ja
so
auch
kann man sehen.
Als SS-Mann ja, begründen.
Ja, sicherlich. Es gibt wahrscheinlich immer verschiedene Möglichkeiten
zu tun haben. Ja.
Gut, aber er hat es kostenlos gemacht. Er hätte ja vielleicht dann auch noch da was fordern können.
Im Endeffekt geht es ja darum, dass alles, was damals passiert ist, immer negativ konnotiert ist. Egal, was es ist. Ja. Sogar das Wort Autobahn ist dann schon schlecht.
Oh, du hast Autobahn gesagt.
Ich scheiße jetzt bei euch.
Wahrscheinlich war ja gar nicht das Problem, was er gesagt hat, sondern wo er es gesagt hat.
Auf dem rechten Kanal.
Richtig. Das ist im Prinzip so wie dieses Verhalten erinnert mich so ein bisschen an das Facebook-Zeitalter, wo die Leute nur die Überschriften lesen. Ah, niedliches Baby, klicke ich Daumen nach oben. Böser Vergewaltiger, Daumen nach unten. Ausländischer Vergewaltiger, ganz, ganz unten. So. Und so ist das irgendwie, wenn du über den Zweiten Weltkrieg redest. Oder
da kannst du nur ganz unten
SS
geben.
Ja. Ich habe auch so eine Geschichte zu erzählen. Meine Oma mütterlicherseits hat als Kind miterlebt im heutigen Tschechien, wo sie sich also auf der Flucht befand aus Schlesien. Das Kriegsende, und dann haben dann die ganzen Tschechen, die Deutschen, alle in so eine Schule eingesperrt über Nacht und wollten die am nächsten Tag früh anzünden. Da waren nur Frauen und Kinder.
Also die Tschechen wollten die deutschen Frauen
und
Kinder
anzünden. Ja, genau. Ja. Und also da waren 40 oder 50 so. Und meine Oma hat erzählt, dass dann also der Hausmeister von dieser Schule in den Nachbarort geradelt ist, zu den, wo die deutsche Waffen-SS noch war, also die waren noch nicht richtig abgehauen, aber waren kurz davor und hat da Bescheid gegeben. Und dann werden die gekommen mit dem Laster und dann sind drei da abgestiegen. Und auf einmal war die Schule auf und alle durften raus. Ja. Also die haben die sozusagen gerettet. Mhm. Ja. Hat sie mir völlig emotionslos erzählt, obwohl ja ihr eigenes Leben davon betroffen war. Wenn du heute irgendwie was mit Waffen-SS musst, da kommt sofort der Reflex, oh, Daumen nach unten muss ich jetzt.
Genau.
Böse.
Aber wir werden doch die ganze Zeit voll beschallt von N24, NTV und mittlerweile, also wenn du durchsetzt abends,
ja,
du stolperst immer über Hitler,
ja,
immer.
Ich meine, wir, der ist ja auch böse, also und es ist ja auch schlimme Sachen passiert und so, aber die Freiheit, sich zu nehmen, zu sagen, es gab auch Menschlichkeit in der Zeit.
Das darf man fast nicht, ne?
Vielleicht gab es da noch mehr Menschlichkeit als mancherorts heutzutage. Ne? Jetzt bin ich wirklich unten durch bei meinen Genossen bei der Partei.
Ja, die Frage ist nur, warum jede Woche 30 bis 40 Mal eine Doku kommt aus dem ZDF-Infokanal. Also da, wenn ich hier reinzeppe, da ist ja nur, da hast du ja Hitlers Helfer, Hitlers Generäle, Hitlers Goldfisch, da ist ja alles drin. Ja. Du kannst ja, und ich habe da eine gewisse Affinität zu der Geschichte. Mich fasziniert das. Ich bin von der luftfahrttechnischen Seite hergekommen. Ich habe von meinem Vater Bücher geerbt, wo es um die ganzen technischen Errungenschaften ging. Me-262, Me-163, die ganzen V-2-Raketen. Ich bin da also von der technischen Seite fasziniert gewesen. Und ich habe eines Tages mal ein Buch in die Hand bekommen von dem Galland, Adolf Galland. Das war General der Jagdflieger und einer der großen Fliegerhelden von damals. Und das ist so ein dicker Wälzer, der hat das also nach dem Krieg dann aufgearbeitet. Und der hat damals strategische Planungen erzählt und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, vor über 25 Jahren, was da drin stand. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es eine zweite Geschichte gab. Mhm. Ja, das war so zum ersten Mal, dass ich den Blick aufgemacht habe, okay, wie ist denn die Erzählweise der deutschen Seite? Bis dahin hatte ich ja als junger Erwachsener von der Schule aus nur eine Seite immer gesehen und habe mich da mal geöffnet und was da ist. Ja, und wenn man dem halt mal weitergeht, dann sieht man halt zwei Seiten der Medaille. Und das darf man halt nie vergessen. Ja. Man darf weder die eine noch die andere Seite einfach nur einzeln betrachten. Das Gesamtbild ist wichtig.
Ja, klar, aber die meisten.
Das machen die meisten
nicht. Nein, die gehen nicht weiter. Die schauen gar nicht, die wollen das gar nicht wahrhaben. Die wollen gar nicht überhaupt diese Möglichkeit sich einräumen, vielleicht zu neuen interessanten Erkenntnissen zu kommen. Das ist so ein Reflex. Ich würde sagen, das ist 70 Jahre Umerziehung, haben da ihre Spuren hinterlassen.
Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mich seit Jahren immer wieder frage, wie das sein kann, dass Menschen so verhaftet sind in ihrem alten Weltbild. Ich sehe das ja, egal ob es jetzt Vegetarismus ist oder politische Parteien, die man sein Leben lang gewählt hat, oder Geschichtsbewusstsein, das halt neue Fakten aufdeckt. Das ist immer das Gleiche. Wie hat es der eine gesagt? Kein Klebstoff ist so hart wie die Macht der Gewohnheit. Ja? Also es bleibt einfach, die Meinung hat man und da lässt man sich schlecht davon wegkriegen. Aber warum? Ich habe meine Meinung schon 10-mal im Leben geändert, weil ich gesehen habe, die Informationen vorher waren falsch.
Ja, aber dann hat diese Meinung wahrscheinlich nicht deinen Charakter geprägt und dein Bild von dir selbst ausgemacht. Das ist, glaube ich, in dem Fall ist es ja ganz oft, dass sich ein glühender Antifaschist darüber definiert, dass er Antifaschist ist. Dass er gegen Nazis kämpft. Das ist seine Bestimmung, das ist sein Lebenszweck teilweise schon. Ja. Und wenn man ihm irgendwie das wegnehmen würde, dann hat der auf einmal nichts mehr. Oder auch jemand, der einfach, jetzt vielleicht nicht irgendwie glühend dagegen kämpft, aber der für sich klar gemacht hat, also ein Wert, den ich ganz klar für mich habe, ist, dass die Nazis alle schlimm waren. Und das ist dann was, darüber kann man sich definieren. Das gibt einem Halt, da kommt man auch überall gut an mit, wenn man sowas sagt. Ne? Das ist Konsens, man will ja auch irgendwie im Konsens sein mit seinen Menschen. Man will ja nicht ständig irgendwie da draußen vor der Tür stehen müssen, weil die wollen mit einem nichts zu tun haben. Und wenn dann auf einmal Dinge kommen, die diesen Konsens vielleicht brechen würden oder auflösen könnten, dann hat man ein Problem. Weil dann geht es eben einmal an die eigene Identität und an die Gruppenharmonie. Und das ist eine Gefahr, das ist eine Bedrohung. Und ich habe mal einen schönen Podcast dazu gehört, das nennt sich Backfire-Effekt.
Backfire?
Ja,
wenn man etwas Begriff hört, aus der Feuerwehr, gell?
Ja. Kann sein, ja. Weiß ich gar nicht genau. Also jedenfalls, wenn etwas kommt, was wirklich so mein Verstand oder mein Bild, was ich von mir habe, so komplett torpediert, dass ich dann unbewusst extrem dagegen steuere wieder, um das zu bewahren, dieses Bild. Und das merke ich ganz oft, wenn ich mit Leuten spreche, mit denen ich vorher über normale Dinge sprechen konnte und auch teilweise ein paar kritische Thesen auch mal raushauen konnte. Jetzt, wo sie merken, dass ich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs bin, gehen nicht mal mehr diese normalen Verschwörungstheorien, sag ich mal.
Was ist denn eine normale
Verschwörungstheorie? Früher zum Beispiel konnte man schon darüber reden mit meinen Kumpels irgendwie, sag mal mit 9/11 irgendwie, schon merkwürdig.
Ne? Mondlandung.
Ja, genau. Das haben die vielleicht dann auch nochmal sich überlegt. Weil wenn ich jetzt sowas sage, dann ist sofort...
Ja, du bist ja jetzt geächtet.
Genau, das ist egal. Und da müssen sie extrem dagegen angehen. Ja, das habe ich beobachtet, ja.
Also sprich, nicht die Botschaft wird bekämpft, sondern der Überbringer der Botschaft.
Ganz oft,
ja. Genau. Es ist ganz oft so, also wenn wir einen investigativen Artikel schreiben würden, ja, und dann bekommen wir ein ganz anderes Feedback darauf, wie der Spiegel bekommen würde, wenn der exakt denselben Artikel bringen würde. Weil das in der Wahrnehmung selbstverständlich so ist. Mhm. Ja, kill the messenger. Es ist wichtig, wer was sagt oder eben beim Bürgermeister, wo er es gesagt hat. Was gesagt wird, machen die allermeisten Menschen psychologisch tatsächlich davon abhängig. Ja, Sprichwort Glaubwürdigkeit. Der ist unglaubwürdig, der ist glaubwürdig. So, die können dasselbe sagen. Ja.
Ja.
Und es wird unterschiedlich aufgefasst. Das ist ein Riesenproblem.
Kennt ihr diesen einen Versuch? Den habe ich kürzlich erst wieder gesehen. Der ist aus den 50ern, glaube ich. Wo, ich glaube, 6 Männer in einer Reihe sitzen. Und der Versuchsleiter ist vorne an der Tafel. Und er zeigt ihnen dann Bilder von einem Strich. Mhm. Und daneben sind 3 andere Striche. Und einer von den 3 anderen Strichen ist genauso lang wie der erste, der präsentiert wird. Mhm. Und von den, weiß ich nicht, 5 Männern, die da sitzen, oder ich glaube 7 waren das, ist nur einer ist das Versuchskaninchen. Alle anderen wissen Bescheid.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und dann wird die Frage gestellt, okay, welcher Strich von diesen 3 ist genauso lang wie der erste? Und die anderen, erstmal sagen sie noch den richtigen, aber beim 2. oder 3. Mal sagen dann auf einmal alle einen anderen Strich, der also sichtbar nicht genauso lang ist wie der erste. Und das Versuchskaninchen, also der Herr, der nicht weiß, was los ist, guckt doch manchmal ein bisschen, sagt dann vielleicht auch mal das, was er für richtig hält, dann gucken die anderen ein bisschen komisch an und bei der 2. Runde sagt er dann auch, naja,
Also man passt sich der Gruppe an.
Genau.
Der Druck der sozialen Gruppe ist größer wie die eigene Wahrnehmung.
Auch wenn es exakt gegen das geht, was du mit deinen Augen wahrnimmst. Mhm. Die Menschen trauen ihre eigenen Wahrnehmung nicht. Und das denke ich, das kann man zum Beispiel mit 9/11 wunderbar vergleichen. Ich weiß auch, als die Türme zusammenfielen damals, wupp, wupp, und dann einen halben Tag später, wupp, ja, da habe ich mich schon gewundert und dachte so, hä?
Da haben auch alle Fernseh-Live-Kommentatoren gesagt, das war niemals ein Flugzeug,
ja.
Die sind definitiv gesprengt worden. Nie im Leben sind diese Türme zusammengestoßen. Das habe ich ja live gehört. Ich
war
ja
dabei.
Ich habe das gehört.
Aber dann, ein paar Tage später, hieß es dann,
am nächsten Tag schon. Das waren die ersten Berichte von Leuten, die nicht eingewiesen waren.
Ja.
Von Leuten, die halt spontan gesprochen haben, was sie...
No Explosions!
Oh ja, heard Explosions.
In den ersten 24 Stunden waren tolle Sachen zu sehen. Ich hab damals viel mitgeschnitten. Es war ja noch nicht mit Stream und Mediathek. Ja. Ich hatte damals wirklich alles laufen gehabt. Und später konnte man sich ja noch die ganzen Sachen runterladen. Also da haben schon... ich glaube, entweder war es am 11. oder am 12. September zum Beispiel bei Stern-TV Jauch, der hatte da so einen Flugkapitän sitzen, der da wirklich erzählt hat, no way, also der kann das...
Der Lauda war sogar da.
Ja? Niki Lauda hat gesagt, dass das, wer Ahnung hat von Flugzeugen, und das hat Niki Lauda, der weiß, dass das so nicht stattgefunden haben kann.
Ja.
Das sind aber alles Stimmen, die du wirklich nur in den ersten Stunden gehört hast. Nach einer Woche waren die alle ruhig.
Ja, oder auch die Frage... Wo sind denn die Türme eigentlich hin? Wo sind die ganzen Trümmer?
Da, ich weiß auch. Peter Jennings, where did all the rubble go?
Ja, genau.
Wo ist der ganze Schutt hin?
Genau.
Da müsste doch eigentlich viel mehr rumliegen.
Völlig berechtigte Frage.
Ja,
aber auch ein paar Tage später, keine Frage danach mehr. War alles dann in Ordnung? Ja, ist halt nicht so viel. Ne?
Mhm.
Ja, also solche Sachen. Und man glaubt das denn, weil man will ja irgendwie auch weiterhin an dieser Welt teilnehmen. Mhm.
Ja, das Experiment, was du beschrieben hast, gibt es in vielfach verschiedener Form auch. Also von anderen Forschern, es gibt da auch das Experiment mit dem Wartezimmer, wo es sitzen sozusagen alle Schauspieler da drin und es kommt ein Versuchskaninchen dazu ins Arzt-Wartezimmer und die Geschichte, die sozusagen dem Versuchskaninchen aufoktroyiert wird, ist, dass es in diesem Wartezimmer üblich ist, dass jeder, der da sich hinsetzt, sich ein Buch auf den Kopf legt. Ja?
Ach was?
Ja, ja. Ja, also es kann auch jetzt sein, dass er irgendwie auf einem Bein steht oder so. Das ist egal, ne? Also es geht um eine bestimmte Verhaltensweise. Und alle machen das so und also macht das der andere auch so.
Obwohl es völlig albern ist.
Dann wird einer nach dem anderen zum Arzt reingerufen. Das heißt, es werden immer weniger und
weniger
Schauspieler, bis dann das Versuchskaninchen nur noch alleine da sitzt. Und jetzt kommt ein weiteres Versuchskaninchen, der aber in dem Fall ein Schauspieler ist, ist auch egal, was der ist. Jedenfalls macht das Versuchskaninchen dem Neuen, der die anderen alle gar nicht gesehen hat mit den Büchern auf dem Kopf, vor, dass man sich hier ein Buch auf den Kopf zu legen hat. Ja. Das ist für mich also die offenbarendste, das offenbarendste Experiment, was zeigt, wie die Menschen eigentlich
gestrickt sind. Du musst nur eine Generation mit irgendeinem Quatsch sozusagen indoktrinieren und die geben das dann Generationen weiter.
Man hat es auch mit Affen gemacht. Das funktioniert also bei Primaten genauso mit diesen Bananen, dass man eine Staude Bananen in einen Affenkäfig hochhängt und Stühle hinstellt und der erste Affe, der hochgeht, wird mit dem Wasserschlauch angespritzt.
Die anderen werden angespritzt.
Ach so, stimmt. Hochgeht. Wenn einer hochgeht, kriegen alle eine fette Dusche ab. Ja? Also Bananen sind schlecht. Und dann kommt nach und nach kommen
immer... Ich muss sagen, das Ergebnis ist dann, dass die anderen alle auf den losgehen, weil sie irgendwann geschnallt haben. Immer wenn einer da hochgeht, werden wir nass.
Genau.
Also verprügeln sie ihn immer dann.
Also zogen die Affen selbst dafür, dass dann jemand hochgeht.
Genau. Keinen Wasserschlauch
dann mehr kam. Dann haben die jeden Tag einen Affe ausgetauscht, sodass nur noch Affen in dem Käfig waren, die niemals den Wasserschlauch gesehen haben.
Genau.
Und trotzdem waren die so indoktriniert, dass die sich die Affen, die Bananen nicht geholt haben.
Aber das Krasse ist doch, wenn man sich sowas vor Augen führt, heißt es doch, also wir Menschen reagieren teilweise absolut irrational, absolut ohne Sinn und Verstand. Wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt ein paar Leute, die kennen die ganzen Muster, nach denen Menschen reagieren. Die wissen das, weil es vielleicht geheimes Wissen ist, über die Jahrtausende weitergegeben, nur einer gewissen Clique zugänglich. Und die haben dieses Wissen. Die kennen alle Tricks, alle Kniffs. Mhm. Und die nutzen die.
Ja,
und wir haben keine Ahnung.
Ja. Das wird ja gemacht. In der US Army zum Beispiel. In der US Army ist es so, dass ich habe mir das jetzt vor kurzem mal erzählen lassen von einem, der da in so einer Nahkampfeinheit war, dass die da also bei der Ausbildung, das ist Capture the Flag, die müssen also in ein Gelände eindringen, was vom Feind besetzt ist, und die Fahne holen. Ganz bekannt. So, und im Prinzip sind das alles, also auch die Gegner, sind auch trainierende Soldaten. Die trainieren also alle beide, ne? Nur die haben die Aufgabe, dass sie sich gegenseitig verprügeln und auf die Birne hauen, um die Fahne zu holen. Das heißt, es gibt gar keinen moralischen Sieger da jetzt irgendwie, in diesem Übungsszenario, denn die anderen sind sozusagen auch bloß Soldaten in Ausbildung, ja. Das ist eine sehr extreme, auch körperlich extreme Erfahrung, wenn du also vermöbelt wirst von einem richtigen Nahkampfprofi oder so eins an die Birne kriegst, dass du erstmal K.O. bist, sowas merkt man sich, Und Kombattanten, die sozusagen auf die Art und Weise, also wie Tiere aufeinander gehetzt werden in einem Hahnenkampf oder Hundekampf oder so, nur eben in Massen, die sehen dann nur noch den anderen sozusagen als Gegner, und die würden nie beide innehalten und nach oben schauen, wer da eigentlich ist, wer die eigentlich aufeinander hetzt. Genau. Und das ist einer der Hintergründe dieses Übungsszenarios, dass die Soldaten lernen nicht in erster Linie da zu kämpfen, sondern die lernen in erster Linie davon wegzuschauen, wer sie dirigiert und wozu sie angehalten werden. Das ist der beabsichtigte psychologische Effekt dahinter.
Aber es dauert ja auch nicht mehr lange, bis ein paar Jahrzehnte wird es schon noch dauern, bis der Mensch als Soldat von Robotern abgelöst wird. Also wir haben da aktuell eine Recherche dazu gemacht, die Robotik ist schon immens weit. Also künstliche Intelligenz noch nicht so sehr, dass man jetzt sagen kann, die Singularität wäre erreicht, aber Soldaten müssen ja nicht selber denken. Genau das macht ja ein Roboter auch zum perfekten Soldat. Und da stehen wir, glaube ich, ganz wenige Jahrzehnte davor. Und das wird auch nochmal ein weltveränderndes Ereignis eigentlich sein.
Wenn dann Roboterarmeen aufeinander losgehen.
Naja, Irgendjemand wird zuerst noch Roboterarmee haben. Und da gibt es keine Roboterarmee, die dagegen steht.
Mhm. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
Aber andererseits ist ja auch der Sinn eines Krieges immer, oder ein Sinn eines Krieges ist sicherlich ja auch, Menschen zu töten und für Not und Elend zu sorgen, um halt eine gewisse Agenda durchzubringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann wirklich nur noch Maschinen gegeneinander kämpfen, sondern
Maschinen gegen Mensch.
Die Mensch, genau. Aber die menschlichen Opfer, die brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die nicht, aber die brauchen die menschlichen Opfer.
Dann ist es Schwarzenegger, Terminator. So diese ikonischen Szenen, die es da gibt. Ja. Das Ganze, worüber wir sprechen, ist eigentlich auch unter Konformitätsexperimente bekannt. Solomon Asch hat als Verhaltensforscher in den 50er Jahren da schon viel gemacht in dieser Richtung. Auch eben mit diesen Strichen und Leute, die offensichtlich das Falsche anerkennen, nur weil es die Gruppe macht. Mhm. Und ich habe mich heute erst in einem Gespräch mit einem von unseren Gästen darüber unterhalten, dass es ja auch entwicklungspsychologisch so ist, dass der Mensch in früheren Zeiten, also Säbelzahntigerzeiten und so, als Individuum niemals überleben konnte. Er konnte also nur in der Gruppe gedeihen und musste sich natürlich auch als produktives oder wertes Mitglied der Gesellschaft zeigen. Das heißt, wenn ich mich so verhalten habe, dass die Gruppe mich ausstößt, dann verliere ich.
Genau.
Dann habe ich keine Überlebenschance in der Wildnis. Ja? Genau. Und das ist vielleicht auch eine Ursache von diesem Muster, dass so viele Menschen das lieber annehmen, die Unwahrheit, aber dafür in der Gruppe dabei sind. Also ich bin mir sicher, ich würde mir nie ein Buch auf den Kopf setzen in dem Wartezimmer. Das würde ich nie machen. Ja, ich selbst wenn es 100 Leute machen. Ja. Ich weiß, dass ich das nicht machen würde.
Ich würde sofort machen.
Und es gibt da auch das Beispiel.
Die sind sogar erst noch aufgestanden, haben sich einmal um sich herum getanzt, also einmal im Kreis rumgedreht und dann mit einem Buch irgendwie.
Also
so,
muss man auch dazu sagen, es erschien da alle 5 Minuten in dem Wartezimmer ein Gong. Ja. Und bei dem Gong sind halt alle Schauspieler einmal kurz aufgestanden und haben sich wieder hingesetzt.
Ach so. Genau.
So. Und die waren dann irgendwann alle raus und es waren nur noch Versuchskaninchen drin und es kam halt Gong.
Und die sind halt auch alle wieder aufgestanden.
Ja. Ja, so. Ohne zu wissen, warum. Würde ich auch nicht. Also ich habe da, als ich es gesehen habe, gestaunt. Mir wäre das auch nie eingefallen.
Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Mit versteckter Kamera haben sie das gemacht in einem Aufzug, in einem großen Aufzug, wo man wirklich lange fährt, also so World Trade Center mäßig, dass die Menschen, die in den Aufzug reingehen, wenn der nur eine Tür hat, weil manchmal gibt es ja Aufzüge mit 2 Türen vorne und hinten, dass man normalerweise reingeht und sich umdreht zur Ausgangstür mit Blickrichtung, weil da geht man ja wieder raus.
Ja.
Jetzt sind aber alle Schauspieler, die da drin standen, Versuchsteilnehmer, also die Eingeweihten, haben sich nach hinten orientiert.
Als der Fahrstuhl unten aufging und man reingegangen ist, haben die auch alle, standen da 10 Schauspieler drin, die haben alle rausgeguckt. So, dann ging die Tür zu und dann im 56. Stock ging sie wieder auf. Ja, und die Schauspieler haben halt alle zur Wand geguckt. Und die Versuchskaninchen auch alle. Es gab wenige Ausnahmen von Leuten, die hier sich so, was ist denn hier los? So.
Und man sieht dann Leute, die sich zuerst zur Tür hindrehen, gucken so, was machen die? Und dann sieht man, wie sie so in Trippelschritten sich auch umdrehen und sich eben der Gruppe anpassen. Und das meine ich mit dieser sozialen Ausgegrenztheit.
Aber weißt du, das wäre alles ja überhaupt kein Problem, weil das alles ja damals mit Säbelzahntiger einen Sinn gemacht hat.
Ja.
Das wäre alles gut.
Ja.
Man würde das so machen, man würde in der Gruppe klarkommen, man wäre ein akzeptiertes Mitglied der Gruppe.
Mhm.
Wenn es aber nicht eben diese bestimmten gäbe, die kein Interesse daran haben, dass die Gruppe so schön konform funktioniert und ihre Sachen macht, die sie machen möchte, sondern es gibt welche, die wollen das stören. Die wollen diese Gruppenkonformität stören, indem sie das nutzen. Ja? Mhm. Sie wissen genau, die Menschen machen das und das und wir können das manipulieren. Das heißt, das ist das ultimativ Böse, weil das gegen den guten Glauben, gegen das, was natürlich funktioniert und das, was uns das Überleben immer gesichert hat, damit spielen sie und das benutzen sie für ihre Zwecke. Das ist letztendlich die Schlange, der Teufel, der Einflüsterer.
Konkretes Beispiel vielleicht, diese unsägliche Russland-Hetze, ja, dass dann Leitartikler in allen führenden Medien permanent gegen Russland hetzen. Und ich frage mich, sind die entweder angeleitet, das zu machen? Glauben die das selber? Oder was ist die Motivation? Also wahrscheinlich glauben die das sogar, dass das wichtig ist, dass sie das so schreiben. Ja.
Ich meine, habe ich auch in der Presse über mich wahrgenommen. Ich weiß nicht, in wie viel Printmedien Artikel erschienen. Ein paar, also die Berliner habe ich mir immer besorgt. Und noch 60 Online-Artikel ungefähr. Und es ist wirklich, es ist sowas von deutlich, die Formulierungen sind teilweise echt dieselben. Ja, die schreiben, die kopieren das einfach, copy and paste.
Okay.
Mehr ist das teilweise
zum großen Teil nicht. Habe ich als Zeitungsredakteur nicht anders gemacht.
Du bist jetzt der Gong. Du bist der Gong, wo alle aufstehen sozusagen.
Ja, genau.
Da muss ich jetzt draufhauen, Volkslehrer, böse Gong.
So, aber ich frage mich, denken, also ist das so, du weißt es vielleicht, ist das so, dass man das dann einfach so macht, weil alle das machen und das ist dann jetzt wohl das Richtige?
Ja,
oder?
Ich sag mal so, aus Sicht des Zeitungsredakteurs ist ja so, wenn du jetzt was schreibst, was vollkommen anders ist, als was alle anderen berichtet haben, dann können zwei Sachen passieren. Entweder ruft dein Chefredakteur bei dir an und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast die Schlagzeile, super Geschichte, die beste von allen, exklusiv und so weiter. Oder, was in 99% aller anderen Fälle passiert, der ruft an und sagt, was schreibst du für einen Mist, guck doch mal, was die anderen da, die sagen alle, das ist so und so. Also kann das gar nicht so sein, wie du hier, komm, lass mal hier, mach mal. Mhm. Ja, so ist es, habe ich hunderte Male so erlebt. Und
die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er dich fragt, warum machst denn du so einen Mist?
Ja, also ich meine, man versucht natürlich dann trotzdem seinen eigenen, also ich habe zumindest immer ganz brutal versucht, meine eigene Linie, die habe ich dann auch, weil ich relativ gut argumentieren konnte, meistens durchgekriegt und so. Aber es ist schon so, dass man auch so als Journalist zu einer gewissen Konformität gezwungen wird. Ja? Wenn nicht durch Worte, dann durch, du bist auf dem Gang nicht mehr gegrüßt und sowas.
Subversivere Methoden, nett ausgedrückt.
Mobbing, ja, schön. Das genau.
Ja, ja, da gab es doch dieses Buch, Das Tier-Mensch von, wie hieß der? Jedenfalls ein Zoologe, der sehr interessant das alles beschrieben hat, auch so diese Sieger. Posen, so wie in, also ein Foto von Gerhard Schröder, wie er so vor seiner Mannschaft seinen Sieg feiert, gibt es alles bei den Affen genauso, ja, wie es auch bei uns ist. Und das sage ich auch jedem, der mir erzählt, wir sind hier irgendwie als Menschen von Gott gesegnet und das macht uns über alle anderen Spezies erhaben und so. Nee, eben nicht. Also wir sind Affen, wir haben nur keine Haare. Das ist,
ja, wir sind mehr als Affen.
Da bin ich jetzt nicht ganz
der Meinung. Wir sind höher entwickelte Affen, ja, aber auch, wir sind auch, Affen.
Aber es muss einen Grund geben, dass wir die einzige Lebensform auf diesem Planeten sind, die eine Sprache entwickelt hat.
Das ist
irgendeine
falsch.
Art von höheres
das ist
Denken.
Falsch. Ja. Nee, na gut, wir haben eine abstrakte Sprache, ja, aber die anderen kommunizieren ja auch miteinander. Also das machen die Wale, das machen die Affen, sogar Insekten kommunizieren miteinander.
Aber trotzdem sind wir eine eigene Spezies und wenn jemand behauptet, wir stammen vom Affen ab, dann frage ich den immer gerne, warum gibt es denn dann noch Affen?
Nee, das ist falsch. Wir haben mit den Affen gemeinsame Vorfahren. Ist es. Wir stammen nicht von den Affen ab, sondern wir haben mit den Affen einen gemeinsamen Vorfahren.
Der da wäre?
Ja, wie der genau heißt, könnte ich jetzt im Lexikon nachgucken.
Irgendein Reptil oder so.
Aber das heißt, in dem Moment, wenn wir den Bereich jetzt mal kurz betreten, gehst du davon aus, dass der Herr Darwin dann mehr oder weniger richtig gelegen ist, sodass wir uns entwickelt haben durch die verschiedenen Stufen eben und dann von den Primaten letztendlich dann zu dem, was wir heute sind. Das kannst du nachvollziehen.
Aus, oder? Ja, so.
Ja. Echt? Da bin ich jetzt gar nicht davon überzeugt. Nee. Ja, weil alleine die Wahrscheinlichkeit, dass das so gegangen ist, mir nicht einleuchtet.
Ja, du, das gesamte Universum wird von Chaos regiert.
Ja, ja, schon.
Da gibt es keine
Wahrscheinlichkeit. Und genau das ist das beste Argument gegen die Evolutionstheorie.
Ja, okay.
Weil das eben das Gegenteil von Chaos ist, wenn du das anguckst, einfach diese, klar, du hast diese Vielfalt im Kosmos, ja, und an Leben.
Ja, Moment, aber was du jetzt machst, ist doch im Prinzip, wenn der Lottogewinner mit dem Sechser im Lotto sagt, oh, dieser super Lottogewinn, 10 Jahre habe ich darauf hingearbeitet, habe jede Woche meinen Schein abgegeben, jetzt habe ich hier ein fettes Auto, eine Villa mit Pool und Dachterrasse und 5 Go-Go-Girls, die ständig um mich rumtanzen. Das ist alles so perfekt, weil ich so darauf hingearbeitet habe. Und doch ist dieser gesamte Lottogewinn nur auf den Zufall zurückzuführen in dieser Mittwochsziehung, wo halt die Frau dann eben statt der 2 die 3 noch rausgeholt hat. Und deswegen hast du einen 6er im Lotto.
Ja, aber das wird dieser Typ ja auch sofort einräumen. Natürlich wird er sagen, das war Zufall, dass ich gewonnen habe. Er wird nie sagen, ich habe darauf hingearbeitet.
Und genauso gut kannst du nicht argumentieren, dass die Eigenschaften der Spezies Homo sapiens sapiens sozusagen nicht das Ergebnis eines Zufalls sein können.
Also ich gehe da sogar noch weiter und sage, dass egal, ob es ein kleiner Regenwurm ist oder Einstein, dass hinter beiden ein großer Schöpfergedanke ist. Und ich in so einem Fall nehme ich immer gern dieses Beispiel. Nehmen wir jetzt mal diese Taschenuhr. Die besteht, sagen wir jetzt mal, Gehäuse, Armband, Innenleben, vielleicht auch 80, 100 Teilen. Hm. Uhrwerk, Unruhe, Zahnräder und so weiter und so fort. Wenn ich die jetzt zerlege, diese Uhr, in eine Tasche, in eine Schachtel packe und anfange zu schütteln, Preisfrage, wie lange muss ich schütteln, bis die Uhr wieder die richtige Uhrzeit anzeigt? Oder bis sie alleine nur wieder zusammen ist?
Hängt davon ab, wo sie hergestellt wurde.
Das ist aber das wesentlich passendere Beispiel als jetzt ein Sechser im Lotto, der ja.
Wie lange muss ich schütteln, bis so ein hohes Maß an Ordnung und Komplexität in so einem relativ einfachen passieren. Geht? Die Antwort ist ewig, das wird nicht passieren. Das heißt, keine Uhr ohne Uhrmacher. Und wenn wir uns die elementaren Bauteile des Lebens anschauen, also wenn wir schon in die Einzeller reingehen, zum Beispiel, da gibt es so.
Da ist die Uhr gar nichts.
Da ist, Geißeltierchen, Bacterium Flagellum heißt es. Ja. Das ist so ein Mini-Bakterium, nicht Einzelzeller, aber so ein Mini-Teilchen halt, also nur im Mikroskop sichtbar. Und das hat so eine peitschenähnliche Schnur hinten raus. Das ist so eine Art Propeller, mit dem es sich in seinem Medium fortbewegt. Wenn man das im Raster-Elektronenmikroskop anschaut, dann sieht man die Komplexität von diesem kleinen Wesen. Das hat einen Rotor, das hat einen Stator, das hat ein Getriebe, das hat eine Kupplung, das hat eine hochkomplexe Biochemie, die da drin ist. Das besteht aus 240 Einzelteilen. Mhm. Und da gibt es einen Begriff, der ist auch sehr wichtig, das nennt sich nicht reduzierbare Komplexität. Das heißt, wenn man eins von diesen Teilen wegnimmt, funktioniert der gesamte Apparat nicht mehr. Nimm zum Beispiel so eine Mausefalle, die hat 7 Teile, das Brett, die Klammer, der Haken, die Feder. Nimmst du eins nur raus, geht die ganze Mausefalle nicht. Und so ist es auch bei diesem kleinsten Bakterium. Wenn du das rausnimmst, funktioniert nichts mehr.
Und die Darwinisten sagen jetzt im Prinzip, dass dieses komplexe Ding aus 240 Teilen aus Zufall entstanden ist. Also sozusagen, dass die Uhr durchs Schütteln sich wieder zusammengesetzt hat.
Ja, aber das ist doch Quatsch.
Die Evolutionstheorie. Genau das?
Nein, die Evolutionstheorie sagt, dass sich die Spezies durch Mutation, Selektion und Isolation weiterentwickelt haben. Das heißt erstmal das Genom von der Spezies X, ja, und da taucht eine Mutation auf, ja, die hat jetzt auf einmal nicht mehr 2 Arme, sondern 3. Es passiert nicht, aber ne, jetzt nochmal sinnbildlich gesprochen, so. Dann kommt die Selektion, das ist der zweite Evolutionsfaktor, der also sagt, dann
das haben wir schon.
Die Spezies hat sozusagen überlebt, besser als die mit 2 Armen, genau. Weil sie konnte sich besser wehren. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Fakt und dann ist es diese mutierte und selektierte ausgewandert auf einen eigenen Kontinent und hat sich dort fortgepflanzt, ohne mit den anderen zu tun zu haben. Und deswegen ist dort daraus die eigene Spezies entstanden, wo alle 3 Arme haben. So, das ist die Evolution. Ja. Da kannst du jetzt nicht sagen, in der Evolution werden alle Gene irgendwie des Menschen in einen Karton gepackt und geschüttelt und da geht es doch um Jahrmillionen
Prozesse. Auch das ist eben eine falsche Annahme, was du da beschreibst.
Ach, warum?
Ich weiß nicht, ob ich dir die Argumentation schlüssig erklären kann. Das ist ein Prozess, den ich auch lange gebraucht habe, um das zu verstehen. Zum Beispiel, wann hat das erste Herz geschlagen? Oder wann hat der erste Lungenflügel Luft inhaliert? Oder wann hat das erste Auge Licht auf die Retina bekommen? Das muss ja, ein Auge ist ein hochkomplexer Apparat, genauso wie Lunge oder Herz ist. Wenn das jetzt nach Selektion und Auswahl geschehen sollte, dann bedeutet das, dass viele, viele Millionen Jahre lang, viele, viele Generationen lang Wesen unterwegs waren mit einer halben Herzklappe, mit einer halben Retina, mit einem halben Lungenflügel, der ja gar keine Funktion erfüllt in dem Sinn. Wie kann dann eine Selektion, die ja quasi nur durch Zufall entstanden ist, darauf hinauswirken, dass es dann irgendwann mal in 13 Milliarden Jahren oder zu viel, in 13 Millionen Jahren vielleicht dann eine komplette Funktion hat? Ja. Weil ein halber Herzflügel hat ja keine Funktionen, der müsste sich mehr oder weniger als nutzlos erweisen, wenn er nicht vorteilhaft ist.
Mal abgesehen davon, wir haben ja alle einen genetischen Code. Alles, was lebt, hat eine DNA. Ist die auch durch Zufall entstanden, beziehungsweise wer treibt denn die DNA dazu, sich ständig überhaupt zu mutieren und selektieren und zu evolutionieren sozusagen? Was ist denn da der Motor? Da muss es doch irgendeine treibende Kraft dahinter geben.
Das ist offensichtlich die Natur dann. Ne?
Naja. Also mir war nicht klar, dass ich jetzt mit so einem Satz so eine
Diskussion anrege. Aber das ist gut. Ich möchte aber noch auf der Ebene, die du eben angesprochen hast, durch diese drei Evolutionsfaktoren. Du sagst ja, etwas durch eine Mutation verändert sich was im Phänotyp und das bringt diesem Individuum einen Vorteil mit.
Was heißt Phänotyp?
Die Erscheinung.
Mhm.
Ja? Okay. Also auf der Genomebene verändert sich was und das hat eben auch Auswirkungen auf das, wie wir aussehen. Mhm. So, das heißt, als Beispiel, die Zoologie ist sich einig, dass es erst die Mäuse gab und dann haben sich aus denen die Fledermäuse entwickelt. So rum ist der Schritt. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Maus, es ist ein kleines Tierchen, das so auf dem Boden lebt und Löcher gräbt und Getreide nagt und so, ja, hat kleine feste Krallen, ne? Keine so großen Ohren, ja. Stört alles nur. Jetzt hat eine Fledermaus extrem lange Vordergliedmaßen,
ja? wo die Häute dazwischen sind.
Genau. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, die müssen ja irgendwann auch sukzessive entstanden sein, und zwar bevor die Fledermaus fliegen konnte, weil das auf einmal Fledermaus, das ist ja wieder dann kreationistisch gedacht. Also das heißt, es muss von der kleinen Maus, muss es sukzessive sich zur Fledermaus entwickelt haben.
Moment.
Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Das heißt, ein Individuum hat irgendwann mal, als es auf die Welt kam, längere Vordergliedmaßen gehabt oder größere Ohren. So, und das muss dem einen Vorteil verschafft haben. Jetzt fehlt mir tatsächlich die Vorstellungskraft, wie kann ein Individuum, was wie eine normale Maus eigentlich aussieht, aber meinetwegen ganz lange, dünne Vordergliedmaßen hat, wie kann das den anderen gegenüber einen Vorteil haben? Die wäre sofort von der Eule weggefangen worden. Die kann gar nicht graben, kann gar nicht nagen, kann gar nichts festhalten.
Der Vorteil entsteht ja erst durchs Fliegen. Ja, und davon ist die Maus ja weit entfernt.
Der Fehler in der Argumentation besteht jetzt darin, dass du davon ausgehst, dass der Vorläufer der Fledermaus die Maus gewesen sei.
Also davon geht man aus. Das ist das, was in der Zoologie Konsens ist. So.
Die Maus und die Fledermaus haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Aber was sind denn die Zwischenschritte, Norbert? Es ist ja egal, ob du jetzt über die Maus noch vorher über eine Eidechse und ein Küken und sonst was gehst. Das Problem bleibt ja bestehen.
Also ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir diese Diskussion
jetzt führen. Ja, es ist spannend.
Weil, das
aber ist Darwin hat nämlich das beste Argument selber geliefert, indem er gesagt hat, seine These steht auf wackeligen Beinen und er hofft, dass in den geologischen Schichten die Zwischenstufen, also von der Maus zur Ratte, vom Huhn zum Pfau und von dem kleinen Vögelchen zum großen Adler, dass man das mehr oder weniger findet. Aber die Schichten, unsere fossilen Spuren, die wir haben, es gibt ja nie diese Zwischenstufen.
Es gibt nur perfekte
Individuen. Es gibt immer nur die fertigen Arten, die da sind in ihrer unterschiedlichen Variation, aber nicht die Zwischenstufen. Was Darwin gehofft hat, ist nie eingetreten eigentlich. Ja?
Zum Beispiel zum Menschen hat man ja etliche Zwischenstufen.
Nein, das stimmt nicht. Man sagt, das sind menschliche Vor...
Nenn mal eine.
Der Australopithecus.
Das ist ein Skelett gefunden und gesagt, okay, das ist...
Der Neandertaler.
Ja, auch nicht.
Das ist kein Zwischenstufen.
Wenn du dich da mal reindenkst und wenn du dich in diese Thematik mal reinbegibst, da wirst du merken, wie viel da Manipulation stattgefunden hat und selektive Auswahl in der Form der Argumentation, um es mal so zu sehen.
Das ist ein bisschen fies, jetzt 3 gegen 1.
Ja, ich will
jetzt... Das ist die Frage, ob du Lust hast, um zu diskutieren.
Nein,
ich bin schon in meiner Verzweiflung dabei.
Die Frage ist ja gar nicht jetzt, wer von uns allen recht hat, sondern die Frage ist hinter den unterschiedlichen Ansätzen. Also dein evolutionärer Ansatz sagt ja eigentlich mehr oder weniger, dass sich das alles durch Zufall entwickelt hat, auf grob schlechtig gesagt, das Universum hat uns aus Versehen ausgefurzt. Ohne größeren Sinn, ohne Ordnung. Es ist einfach entstanden. Hm. Und das ist ja auch die Argumentation vieler Linker, die jeglichen Herrschafts- oder Schöpferglauben ablehnen, die sagen Atheismus und so weiter. Das gibt es alles nicht. Und die andere Seite ist natürlich dann der Kreationismus, die eine gewisse Schöpferkraft, also einen gewissen kreativen Geist hinter dem Ganzen vermuten. Also, und das sind ja die Gegenpole, die hier stehen.
Also Kreationismus ist ja, glaube ich, definiert, da gehe ich ja auch überhaupt nicht mit. Das ist ja im Prinzip theologisch auf.
Ja, okay, ich meine jetzt nicht den
Kreationismus,
sondern dass es einen Schöpfer gibt, einen Creator, weißt du so, ja? Dass es also wirklich eine schöpfende Kraft gibt. Dass
eine Absicht dahinter steht.
Eine Absicht. Auf jeden Fall, ja. Ein Uhrmacher baut eine Uhr. Ein Schöpfer macht ein Wesen, egal ob Maus oder Mensch. Intelligent Design heißt es, ja. Und das ist ja wirklich eins der der großen Themen in unserer Zeit überhaupt. Genau. Sind wir ein Furz des Universums aus Versehen, deswegen passiert so viel Scheiße hier? Oder steckt ein anderer Plan dahinter? Warum passiert dann so viel Mist? Das ist wieder die andere Frage. Also da werden wir jetzt auch keine Antwort finden. Ja? Aber ich merke,
wie... Weil es einen Teufel gibt halt. Ja. Gott sagt, wie ein Teufel, deswegen haben wir alles, was wir hier sehen.
Ja, bumm, raus. Ja, ne? Ja. Und vielleicht sind wir gar nicht so weit weg von dem Gedanken.
Möglich, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht. Ne?
Wie war das, die größte Leistung des Teufels war, uns glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt?
Ganz genau.
Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, aber ich merke, dass da viel Zündstoff drinsteckt in diesem Gedanken, weil das bringt uns ja an die Frage hin, wo alle irgendwann mal sich die Frage stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ja? Spätestens dann, wenn wir rübergehen auf die andere Seite, wird für uns alle die Antwort da sein. Da kann sich keiner entziehen. Mhm. Egal ob Papst, Königin oder kleiner Bettler. Jeder wird irgendwann die Antwort auf diese Frage finden. Richtig. Das befriedigt mich eigentlich. Das macht mich schon glücklich. Klar, aber kommen wir doch mal ein bisschen zurück zu den realpolitischen Dingen. Ich würde jetzt gerne mit euch die letzten Tage noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wenn ich so einen Bruch mal machen kann in unserer Unterhaltung. Ich habe den letzten, also diesen Parteitag der SPD, habe ich also massiv verfolgt. Ja. Ich habe also nicht die ganze Zeit Phoenix geguckt oder Welt, war der Sender, der das übertragen hat, sondern ich habe Berichte gelesen. Am gleichen Tag habe ich bestimmt 10 Berichte drüber gelesen und die nächsten paar Tage auch. Also viele, viele Seiten. Ich habe mehrere Stunden Infos aufgeschnappt und so weiter. Und da ergibt sich für mich ein ziemlich eindeutiges Bild, was da so passiert. Und jetzt würde ich erstmal von euch gerne wissen, wie ihr diese ganze Veranstaltung mit den Sondierungsgesprächen da so wahrgenommen habt. So wie ihr das findet. Ist das Mummenschanz? Ist das Politiktaktik? Was ist eure Wahrnehmung da?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was dann immer in der Zeitung oder in den News so mitbekommen. Aber ich habe mich überhaupt nicht eingeladen gefühlt, mich irgendwie tiefer mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Mhm. Mit Jamaika, habe ich regen Anteil genommen, weil ich immer da vor dieser parlamentarischen Gesellschaft stand, vor diesem Haus, um die Politiker da abzugreifen auf dem Balkon. ein paar Mal habe ich sie auch getroffen, also Merkel und Seehofer und sowas, die habe ich alle da mal erwischt. Aber
was heißt erwischt, mit ihnen gequatscht?
Ja, ich habe mir Fragen gestellt, ich habe ihnen was mit auf den Weg gegeben. Ja. Zum Beispiel, dass sie uns Deutsche nicht vergessen
haben. Wie, du bist da an den Personenschützern vorbei und hast gesagt, hier,
Angela, nein, komm mal, das ist so, oder? Da ist ja dieses Haus der parlamentarischen Gesellschaft, glaube ich, so heißt das, was hinterm Reichstag ist. Es gehört nicht, ist kein offizielles Regierungsgebäude, aber es wird irgendwie so genutzt für so Verhandlungen, informell. Und da kommen die ab und zu mal dann auf den Balkon raus und lassen sich medienwirksam fotografieren, damit es dann auch in der Tagesschau oder in der Zeitung irgendwie ein schönes Bild gibt. Mhm. Hier Sondierungsgespräche, kann man sehen, haben sie sich gerade ganz lieb auf dem Balkon und dann lehnen sie sich eher so ab. Das ist eine Show, die sie machen. Ja, da kommen eben die Spitzenkandidaten von den ganzen Parteien immer raus und unterhalten sich nett. Oder abends kommen auch mal die Politiker raus und rauchen eine.
Mhm. Und du hast hochgerufen zum
Beispiel? Ja, genau. Ich war dann immer unten und habe dann, wenn dann mal welche kamen, habe ich dann was hochgerufen.
Ach, jetzt verstehe ich. Du warst jetzt nicht du und du nicht gegenüber
schon gestanden. Auch. Ja, doch mit hier de Maizière zum Beispiel. Das war meine CDU-Zentrale. Da war eine Debatte, als es um die Obergrenze ging. Und da lungerte ich mit den ganzen Journalisten da den ganzen Tag vorher rum. Ja, ich hatte einen alten Hasen an meiner Seite, der hat mir so erklärt, wie das läuft. Ne? Warten zahlt sich aus, meinte er. Und irgendwann war es wirklich so, ich war dann in diesem Haus, also es war schon abends spät, war 10:30 oder so, in dem, wo die ganzen Journalisten dann rumlungerten, hab den Kakao aus dem Automaten gelassen, kriegst alles umsonst da. Das ist sehr großartig von der CDU, also die kümmern sich schon um die Hofreporter. Ja, und auf einmal stand ich da und sagte so, hey, das ist de Maizière. Kam de Maizière gerade angelatscht, und auf einmal alle Journalisten hinter mir, oh krass, raus, und dann auf Licht angemacht, Kameras genommen und sowas, und dann eben de Maizière so. Da war ich auch dabei, das hat mich noch irgendwie interessiert. Mhm. Aber jetzt? Nee, also wirklich.
Woher kommt es? So ein gewisser Frust?
Das ist ein Puppentheater. Aus meiner Empfindung ist es ein Puppentheater. Ich meine, ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Das interessiert mich schon, das Ergebnis. Mhm. Weil dann kommt wieder was Neues. Ja? Dann passiert irgendwas.
Und du meinst, mit der neuen GroKo kommt was Neues?
Nein, ich meine, entweder kommt dann eben die GroKo und dann... ist das irgendwas, was dann wieder in den Medien ist, womit man was anfangen kann? Oder es gibt Neuwahlen, wenn jetzt das wieder was Neues so. Mhm. Aber der ganze Weg ist dahin, das ist mir irgendwie relativ. Mir tut die SPD leid so und Schulz. Ja. Nee, Schulz tut mir nicht, ich mache ihn nicht, er tut mir nicht leid. Aber so.
Ich hab mitbekommen, dass der SPD jetzt mal eben 2000 neue Mitglieder bekommen haben, weil die Jusos dazu aufgerufen haben, jetzt mal schnell SPD-Mitglied zu werden, um dann bei der Entscheidung, bei der großen Abstimmung über die GroKo mit abstimmen zu dürfen.
Nein,
so, also so einen Monat rein und dann. Nein,
das
sagen. Ich,
das habe ich für neulich auch schon gedacht.
Da haben die Jusos selber dafür beworben, ja. Also so bescheuert kann man seine eigene Partei
verlegen. Ich gehe in die SPD und stimme gegen die GroKo und dann gehe ich wieder raus. Das wäre doch eigentlich
eine gute Idee. Ja, wieso ist denn das bescheuert? Das ist doch ganz normal.
Naja gut, die kriegen jetzt erstmal dadurch neue Mitglieder, aber...
Das ist eine demokratische Teilhabe. Wenn du was mit zu sagen haben willst, gehst du in eine Partei idealerweise. Das ist doch ganz normal.
Ja, aber dass du für einen Monat beitrittst, nur um eine Abstimmung zu sabotieren, das ist eine neue Qualität.
Aber vielleicht bleiben ja dann einige da. Also ich meine, wenn es dann nicht zu einer großen Koalition kommt, was ich hoffe, dann bleiben sicherlich einige von den Leuten dann auch da in der Partei drin. Also für die Partei an sich sehe ich da in keiner Weise irgendwie einen Schaden oder so.
Ja, aber ist es nicht illusorisch zu glauben, als Parteimitglied auch nur irgendetwas auslösen zu können? Weil das, was du willst, wird ja selten in den Fraktionen umgesetzt. Und was in den Fraktionen oder in den politischen Gremien umgesetzt wird, ist selten das, was der Bürger eigentlich möchte.
Ja, ja. Was jetzt stattfindet innerhalb von der SPD, ist ein Machtkampf der Generation Jung gegen Alt. Du siehst die Alten da auf einer Bank sitzen, Nahles, Schulz und Konsorten, ja, die wollen halt alle unbedingt ihre Ministerien behalten, beziehungsweise Schulz wäre gerne Vizekanzler, oder, also, nee, eigentlich will er ja gar nicht, aber der weiß eigentlich gar nicht, warum er da überhaupt noch Vorsitzender ist. Und zunehmend wissen das ja auch immer weniger SPD-Granden, warum dann der Schulz immer noch da drin ist, ja. Das, ich glaube, also dieses ganze Ding ist kein Theater, sondern es ist eine Tragödie, die da stattfindet. Das ist sozusagen die Vorbereitung zur Beerdigungszeremonie, weil wenn es jetzt zu einer großen Koalition kommt, dann wird beim nächsten Mal die AfD sicherlich hier so das Ruder übernehmen, dass wir dann so eine Regierung kriegen wie in Österreich. Ja.
Und vielleicht ist das ja auch der Sinn der ganzen Sache, der höhere.
Kann man jetzt ganz normal demokratisch oder gut finden? Ich als erklärter Linker muss es sehr schlecht finden. Ja, wobei ich aber sagen muss, dass die AfD sich ja nicht mal blöder anstellt im Bundestag. Also zumindest wissen die, wann Bundestagssitzungen stattfinden.
Vor allen Dingen haben die auch viele, die einen Beruf gelernt haben und studiert haben. Ja. Ja, im Gegensatz zu den Grünen und so.
Ja. Und dann ist es so, dass ich auch relativ wenig Mitleid habe mit den Linken in meiner Partei, die nicht verstanden haben, welche Bedeutung eigentlich Sarah Wagenknecht hat für die Partei. Die hat ja Sarah Wagenknecht mit ihrem Mann Lafontaine aufgerufen zu einer neuen linken Sammelbewegung. Und in der Partei Die Linke hat man das aufgefasst als einen Versuch der Spaltung. Das haben dann natürlich ihre Gegner gleich gesagt. Ah, hatte Kipping gleich aufgemuckt. Oh, die will uns die Leute wecken, die will uns spalten und so. Ja, dabei geht es eigentlich darum, irgendwie mehr Leute zusammenzukriegen, weil bei der letzten Bundestagswahl, Also der vorangegangenen, da hatten 13, wir ja noch, also, da hatten wir ja noch eine linke Mehrheit, ne? So, oder hätte es eine gegeben im Bundestag, aber man wollte ja nicht. Die Damen und Herren von der SPD waren sich zu schade, mit den bösen ollen Kommunisten irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Ne?
Also was wäre für die, und da wäre rot. Grün.
Sehe Berlin.
Ja, wobei Grün habe ich auch so ziemlich Bauchschmerzen an. Aber und das ist das, was die Wagenknecht versucht, halt wieder eine Mehrheit im Lande herzustellen für mehr soziale Gerechtigkeit, für wir nehmen Geld von oben mal runter, anstatt weiter von unten nach oben zu verteilen. Darum geht es bei dieser ganzen Sache. Und die SPD verhält sich so dämlich, wie sie es seit Jahrzehnten macht. Die wird auch diese Steilvorlage, wieder mal politisch Erfolg zu haben, nicht annehmen. Und es wird höchstwahrscheinlich zu einer großen Koalition kommen. Und die ganzen SPD-Mitglieder, die heute sagen, ja, die sollen erst mal kommen, ich stimme damit nein, da warten wir mal ab. Da kenne ich einige, die beim letzten Mal das auch gesagt haben. Und
also du glaubst, dass die GroKo
haben dann am Ende ja angekreuzt, natürlich. Da wird dann eingeflüstert. Da wird dann jeder Einzelne angerufen in der Basisgruppe. Ja, wird von oben runtergegeben. Ich kenne das ja aus meiner Partei, wenn der Stadtvorsitzende anruft hier, wenn irgendeine Wahl ansteht, sagt hier, ich wollte mal sagen, wenn dann hier die Wahl ist, wähl man den und weil der ist besser und so, kenne ich alles. Und da werden die alle, also die einzelnen Ortsgruppenvorsitzenden ins Gebet genommen hier, wir wollen uns mit dir mal über deine Entwicklung in der Partei in den nächsten kommenden Jahren unterhalten. Und ja, da haben wir an folgende Posten gedacht. Übrigens, wie stehst du denn zur Großen Koalition und so? Ne? Mhm. Ihr stimmt ja auch bald ab in eurer Ortsgruppe. Ne? So funktioniert das. Und da werden dann sicherlich die Mehrheit der SPD-Mitglieder am Ende die Große Koalition durchwinken. So pessimistisch darf ich heute mal sein, dass ich das annehme.
Ja. Also ich glaube es ja, dass das so passieren wird. Mich würde es aber freuen, wenn nicht, weil dann wären Neuwahlen da und das wäre zumindest mal ziemlich bunter Fasching.
Auf jeden Fall.
Da wäre mal wieder Stimmung in der Bude hier, weil das würde nämlich das ganze Gefüge wieder durcheinander wirbeln. Und ich glaube nicht, dass die SPD besser abschneidet und die CDU auch nicht. Also beide würden wahrscheinlich noch weniger Stimmen haben wie vorher.
Die einzigen, die gewinnen an der Sache, sind die AfD. Ja. Mhm. Also ich bin auch ein großer Fan von Neuwahlen, nicht weil die AfD dann besser dastünde, sondern einfach, weil dann wäre es Zeit, Farbe zu bekennen. Ja? Dann müsste die SPD einfach mal offen und ehrlich sagen, okay, also dieser Mr. 100%, den wir uns hier als Vorstands, als Chef hingestellt haben, Parteichef, der ist offensichtlich eine Handlampe, ja, und der Wahlkampf, den er geführt hat, war entsprechend zappenduster. Das müsste man eigentlich mal bekennen als SPD, ja, aber das macht man ja nicht, also bis jetzt jedenfalls nicht. Und dann kämen da eben auch ganz schnell mal neue Leute hin, die dann auch wieder endlich mal Visionen hätten für das Land, ja.
Ja, das würde ja voraussetzen, dass diese Leute da in der Politik tatsächlich Entscheidungsträger sind.
Naja, ja, das ist ja noch Seehofer, die Antwortfrage. Wer gewählt wird, hat nichts zu entscheiden, wer entscheidet, wird nicht gewählt. Von daher ist es auch völlig Wumpe, wer jetzt da irgendwie in der Regierung ist, ja. Also echt. Das ist doch Rot und Spiegel, ist
sowieso vorgegeben.
Na klar.
Es gibt eine gewisse Agenda, die umgesetzt werden muss und die dran sind, machen das. Entweder weil sie selber davon überzeugt sind oder wenn man sie dazu zwingt.
Sicher.
Und vielleicht mit solchen Mitteln, dass man sie geldmäßig zwingt, so wie Tony Blair gekauft worden ist. Der hat halt nicht 50, sondern 500 Millionen gekriegt, wie ich mal aufgeschnappt habe.
Echt?
Ja, weiß nicht, ob das stimmt, aber es war halt so, wenn einer dann partout nicht will, dann kriegt er halt lang, so lange Geld, dann, bis es klappt irgendwo. Mhm. Oder andere Leute haben halt schmutzige Geheimnisse, die man anderweitig ausschlachten kann.
Ich glaube nicht, dass die gezwungen werden. Die sind einfach von dem Wahn zerfressen. Die hängen halt an der Macht. Ja? Das, Leute wie Andrea Nahles, die sind ja vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal lückenlos sozusagen übergegangen, ohne jemals wirklich gearbeitet zu haben. Also Frau Nahles hatte noch nie einen Hammer in der Hand. Ich frage mich aber immer, wo sie die Narbe her hat. Und das ist eine andere Sache. Und die hat sozusagen, die hat jetzt ihr Ministerium, ja, und das ist alles, was sie bisher erreicht hat, politisch, ja. Die ist nichts weiter außer Politikerin. Das heißt, wenn die jetzt abgesäbelt wird, dann ist die weg vom Fenster.
Aber mit Geld ohne das Ende, mit mehr Geld, wie jeder normale Bürger in 40 Jahren nicht zusammen erwirtschaften kann, die fallen noch butterweich. Wenn das die stimmt, jetzt dann abtreten von der Politik, dann haben die ihr Leben lang ausgesorgt.
Ja, aber sie selbst würde sich als vernichtet betrachten.
Ja, okay. Und das ist dann das Ego, was damit spielt.
Ja, und das ist der Grund, weshalb die denken, dass es jetzt so weitergehen soll. GroKo.
Traurige Entwicklung eigentlich. Ne? So.
Martin Schulz selber ist, ja gut, okay, der war mal Buchhändler, dann Bürgermeister in so einer Kleinstadt.
Ja. Alkoholiker war auch.
Ja, dann, so, dann hat er sich innerhalb dieses Biotops EU-Parlament über die Jahrzehnte ist er nach oben geschwommen irgendwie, so wie die Kaulquappe, und ist dann oben hängen geblieben, hat es geschafft, zum Präsident zu werden, und blieb nur noch Kanzlerkandidat übrig. Wenn der jetzt abgesägt wird, der wird dann wahrscheinlich wieder Alkoholiker oder so.
Hat er genug Kohle auf jeden Fall, ja.
Gestern habe ich im Fernsehen gesehen, dachte ich, vielleicht hängt der schon wieder an der Flasche, aber
sah nicht gut beneiden aus. Tue ich ihn nicht, ganz ehrlich. Beneiden tue ich solche Leute nicht, die dann getrieben sind von ihren eigenen Dämonen vielleicht auch. Also es sieht keiner, sieht mir da wirklich glücklich aus und in seiner Mitte. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, bis auf die Wagenknecht. Die macht auf mich den aufgeräumtesten Eindruck. Was ich von ihr höre, ist meistens gut. Ja, die hat zwar auch eine gewisse Färbung drin, politisch, klar, sie ist link, aber nein, nicht links, links, sie ist links, ja, mit S, das ganz wichtig.
Ähnliche Wurzeln,
das ist ganz wichtig. Aber sie sagt wirklich, nennt die Dinge beim Namen und die bohrt auch mit dem Finger nach dann und das finde ich schon gut. Und die macht mir eher auch von ihrer Erscheinung her einen besseren Eindruck. Jetzt nicht, weil sie besser ausschaut wie die Merkel, sondern einfach so insgesamt. Ja.
Nee, sie schaut auch besser aus als die Merkel. Das hat auch was zu sagen, glaube ich.
Also ja, das stimmt schon auch.
Also. Stimmt schon auch.
Ja, da kann die Merkel auch nichts dafür, dass
nein,
sie ausschaut wie ein Besen.
Nicht.
Ja,
also nein, von dem her gesehen.
Ja, die ist einfach das größte Ass, das sie linke im Ärmel hat, ist die Wagenknecht. Ne? Mhm. Also mit Katja Kipping gewinnst du keinen Blumentopf. Die Sache Wagenknecht hat das Zeug zur Ikone. Da sind alle anderen weit weg davon.
Wahrscheinlich wird sie zur AfD übertreten.
Ich glaube, da müsst du lange drauf warten.
Naja, cool wär's.
Auf jeden Fall ist es eine spannende Entwicklung gerade. Wir sind so ein bisschen so im Niemandsland, weil keiner genau weiß, in welche Richtung es geht. Meine Vermutung ist fast 70-30, dass es die GroKo gibt. Aber ich hoffe noch auf ein bisschen Polittheater. So ein bisschen Kasperletheater die nächsten Wochen. Nochmal Neuwahlen. Weißt du, jetzt die Mitglieder, die Basis der SPD sagt wirklich nö. Dann, oh mein Gott, und was würden dann die ganzen Schlagzeilen nochmal und dann das Ganze aufrollen und wer macht's eigentlich? Schulz wird's bestimmt nicht. Geht dann die Merkel nochmal ran, die müssten sie dann auch absägen, aber wer? Und das wäre halt einfach so ein herrliches Theater dann irgendwo, das den Rest irgendwie übertüncht. Aber
also eigentlich müsste man tatsächlich SPD-Antrag stellen,
ich
wenn man reinkommt, stimmt.
Nein.
Weil wenn man damit ja nicht nur die GroKo verhindert, sondern wahrscheinlich sogar Merkel. Ne? Unterm Strich irgendwann.
Mit Neuwahlen.
Wahrscheinlich. Also wäre dann die Frage, klar, CDU würde Merkel mit Sicherheit nochmal aufstellen, weil sie hat ja.
Die haben ja,
sie hat ja gewonnen. Warum soll sie warum denn nicht?
Ja, so, sie haben ja auch niemanden sonst.
Ja, eben. Die anderen hat sie alle weggebissen.
Ja. Tun.
So. Ja, Merz ist weg.
Naja. Aber gut, Politik, ich kann es kaum noch hören. Gab es sonst noch irgendwas Spannendes in der Welt?
Ja, was ganz Spannendes, was die ganze Welt aber irgendwie gar nicht mitbekommt. Es geht um die FISA-Memos das FISA-Memo in Amerika. Das ist gerade in den letzten Tagen wirklich hochaktuell. Und also es heißt nicht FIFA, sondern FIFA. Das ist der Federal Intelligence Surveillance Act. Also ein Gesetz, das es erlaubt, wenn Amerikaner mit Ausländern kommunizieren, dass man das abhören darf und gegen sie verwenden darf, wenn es die nationale Sicherheit bedroht.
Ach so.
Und dieses Gesetz ist die Grundlage der Anklage gegen Trump, dass er angeblich mit Russland dass Russland in Amerika die Wahl mit beeinflusst hat gegen Hillary Clinton und dass die Trump-Administration quasi mit den Russen so paktiert. Das ist ja die Grundlage der ganzen Sonderermittlung von Robert Mueller, von diesem Sonderermittler der FBI und so weiter. Jetzt ist aber etwas passiert und zwar hat der Geheimdienstausschuss ein Dossier oder der Geheimdienst hat ein Dossier an Abgeordnete des Repräsentantenhauses geschickt. Und man weiß noch nicht genau, was wirklich in diesem Memo drinsteckt, in diesem FISA-Memo. Aber den Aussagen einiger Abgeordneter nach ist das Zeug so dermaßen mit Sprengstoff voll, dass Watergate dagegen wie ein Kindergeburtstag ist. Ja, also es geht in die Richtung, dass die Clinton-Administration, das Umfeld um die Clinton-Wahlkampfgruppe, eine Firma beauftragt hat namens, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf, GPS, Global GPS oder irgendwie sowas, also irgendwas mit GPS ist drin. Und da gab es dann einen ehemaligen Spion der Engländer namens Christopher Steele, der dieses Dossier über den Präsidenten angefertigt hat. Also das Dossier, das Russland in Amerika quasi Einfluss ausübt, ist Produkt eines britischen Spions.
Ach.
Und dieses Dossier von diesem britischen Spion hat dann die Clinton-Regierung, die Clinton-Kampagne zum Anlass genommen, Trump im Wahlkampf abzuhören, Trumps Familie abzuhören und alles zu suchen, wo man irgendwie Dreck findet, um auf ihn zu schmeißen. Was eine totale Ausweitung dieser Befugnisse war. Also die hätten das gar nicht gedurft. Also es ist ein riesen Missbrauch dieses Gesetzes, was mehr oder weniger nachgewiesen worden ist. Und das ja, dieses Dossier über die Russland-Kontakte ist ja auch die Basis der ganzen Anschuldigungen von Trump. Und jetzt kommt raus, dass sie das erstens gar nicht gedurft haben und dass die also mehr oder weniger viel schlimmer abgehört haben wie damals in Watergate. Weil da hat ja Nixon seine Handlanger beauftragt im Watergate-Hotel, einzubrechen und das war die Zentrale der Demokraten damals und da gab es doch dann Die Wanzen zu installieren, das ist ja dann aufgekommen und so. Wurde bei Forrest Gump doch so schön aufgezeigt. Ne? Weil er kann ja schauen, die sind da mit Taschenlampen, da ist, glaube ich, die Sicherung rausgefallen. Und so. Nee, und das Ding kocht jetzt gerade hoch. Und die Demokraten haben versucht jetzt, alle demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben dafür gestimmt, dass das Dossier nicht veröffentlicht wird, dieses Memo, nicht das Dossier, das Memo. Und die Republikaner haben dafür gestimmt. Und noch hat es der Geheimdienstausschuss nicht freigegeben. Trump könnte das sofort freigeben jetzt. Trump hätte jetzt, hat das Werkzeug in der Hand, jetzt zu sagen, okay, jetzt lasse ich die Bombe platzen hier. Und alles, was Clinton vorher gesagt hat und die ganzen Anschuldigungen gegen ihn würden sich auflösen. Vor allem auch gegen Obama, weil der auch mit drin hängt dann.
Okay.
Also das ist wirklich hochaktueller Sprengstoff.
Das vermutest du, aber das weißt du ja nicht.
Nein, aber wenn man jetzt nur logisch denkt, wenn so und so viele Abgeordneten posten und tweeten und öffentlich und in Interviews und so weiter, es ist nicht wenig, da kannst du einiges finden, das schon verlautbaren, dann heißt es, da steckt was dahinter. Was es genau ist, wird sich zeigen. Jetzt ist die Frage natürlich, was unsere Hochleistungspresse daraus macht, weil das ist eigentlich ein gefundenes Fressen. Das ist ein Riesenskandal. Und das, meiner Meinung nach, ist eine ideale Gelegenheit für die Presse zu zeigen, wie parteiisch oder unparteiisch sie ist.
Und wie hast du davon erfahren?
Übers Internet.
Ach so. Wurde noch hier nirgendwo veröffentlicht in irgendeinem Organ?
Ich habe es bei Fox News gesehen. Riesen-Live-Sendung.
Ich habe irgendwo in einem Blog habe ich die Nachricht gesehen und habe dann selber angefangen zu suchen und ein paar Links angeklickt und dann eben einfach nur FISA Memo eingeben und dann Land Amerika, die englischsprachigen Blogs und Seiten angeschaut. Und da ist schon richtig Pfeffer drin, aber das ist jetzt auch schon wieder 5-6 Tage her, dass ich das, oder eine Woche weiß ich das jetzt schon, und bis jetzt nichts.
Ja? Wie wenn das beerdigt wird. Es hat das Potenzial, dass Trump sich quasi komplett rehabilitiert und richtig an Sympathie.
Ja, rehabilitieren wird er nicht mehr schaffen, da hat er zu viel Blödsinn rausgetweetet. Ja? Also was der zwitschert, ist ja wirklich...
Ja, aber guck dir amerikanisches Fernsehen an. Ich meine, das zwitschert wahrscheinlich jeder durchschnittliche Haushalt
im Tag sowas. Ich meine, aber trotzdem, es wird sich jetzt zeigen, was da draus wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Thema komplett untergeht und in ein paar Wochen schon nichts mehr und dann im Hintergrund irgendwie gestrickt wird und so weiter. Aber das wär auf jeden Fall spannend. Ja, so.
Und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema von den republikanischen Senatoren, die damit im Fernsehen auf und ab gehen, einfach verabredet, wie in einer konzertierten Aktion, einfach mal hochgejubelt wird, damit man das, was da drin steht, dem eine Bedeutung beimisst, die dann über allem irgendwie stehen soll, und am Ende sind das dann vielleicht irgendwelche Informationen wie unter ferner liefen oder so. Also ich glaube,
es könnte auch eine konzertierte Aktion sein, intern abgesprochen.
Ja,
weißt du,
natürlich. Ja.
Okay.
Die Republikaner haben ja ein Interesse daran, ihren Präsidenten zu halten. Mhm. So dämlich sie auch finden, aber sie haben ja auch selbst keinen anderen, der.
Aber auch da ist schon wieder diese Diskussion. Also ich weiß nicht, irgendwas sträubt sich in mir, das alles so ernst zu nehmen, weil ich auch da meine, es ist doch kein wirklicher ein Konflikt zwischen Demokraten und Republikanern. Ich meine doch auch da, seit 1913 haben wir die Zentralbank und die großen Familien im Hintergrund, die Dynastien, die die Fäden ziehen. Ja. Die entscheiden doch darüber, wer Präsident wird und wie er Präsident wird und wann er nicht mehr Präsident ist. Das ist doch jetzt nicht, weil die gewählt werden. Also das, ich weiß nicht.
Ja, das große Bild, wenn wir das große Bild anschauen,
dann auf dieser Ebene darüber zu reden, finde ich eigentlich auch völlig albern. Das ist irgendwie, also was soll denn das?
Ich finde es unterhaltsam.
Ja, unterhaltsam ist es vielleicht.
Es hat kein
Gehalt, finde ich.
Ja. Also, naja, also ich finde, das sieht man schon beim US-Kongress ganz deutlich. Das ist ja das Interessante, wenn es nur im Wesentlichen zwei Parteien gibt, dann ist es halt so, die Republikaner, die arbeiten traditionell für die da oben, und die Demokraten sagen zumindest, dass sie traditionell für die da unten arbeiten.
Was aber gar nicht stimmt.
Und genau, aber erst wenn man in einem bestimmten Amt angekommen ist, dann arbeitet man nicht mehr für die. Aber bevor man dann in Amt und Würden ist und mit entsprechenden Diäten ausgestattet, treibt man sich dann schon auf einiger Bürgerdemonstrationen herum. Und das ist ja einfach dann zu sehen, wer ist denn da gerade am Ruder, und wenn wir uns das angucken, die Banken, also Aufsicht ist gelockert, die dürfen jetzt wieder spekulieren und zocken wie vor der Finanzkrise. Die dürfen jetzt also wieder die Umwelt schädigen und egal was für Gift in den Boden reinpumpen. Also es dürfen jetzt wieder Waffen geliefert werden an Saudi-Arabien. Also die Amerikaner tun wirklich alles, was irgendwie geht, um Kohle zu verdienen, wissend, dass es, auch wenn es dann im Ergebnis was Schlechtes bedeutet, aber Hauptsache die Kasse stimmt. Und da kann man sagen, der Trump ist einer einfach der Reichen und der arbeitet auch für die. Und auch selbst geht man ja davon aus, dass er mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar von den Gesetzen, die er selbst von dieser Steuerreform ja, profitiert. Ne?
Dass er selber ein Gesetz schreibt, das ihn reicher macht. Ja. Ist eigentlich auch nicht schlecht, oder?
Interessant ist ja auch, dass man immer nur auf Trump schaut und gar nicht so sehr die Leute im Hintergrund, wo man ja derzeit das Fazit sagen ziehen könnte, Goldman Sachs regiert im Moment im Weißen Haus.
Ja, klar. So, aber dann bist du Antisemit, wenn du das sagst. Ganz schnell.
Wer meint, das deswegen denken zu müssen? Aber man sieht ja, bei der Bush-Regierung war es ja eher so der militärisch-industrielle Komplex und die Ölindustrie, die da irgendwie so Sagen zu sagen hat. Mit Obama hat sich das schon in Richtung Wall Street mehr verlagert und jetzt ist es ganz eindeutig Goldman Sachs, die da hinten, die da im Weißen Haus sitzen.
Goldman Sachs regiert ja auch die AfD.
Eben.
Ja, sind die da auch? Die
Weidel.
Die
Weidel, Alice ist die, Weidel, ja.
Ist das so ein Goldkind?
Genau. Und wie heißt der französische Kasper noch gleich? Macron, ne? Ist ja auch ehemaliger Goldman Sachs. Also von daher.
Also man muss sich mehr diese Strukturen angucken, auch diese Stiftung da, die in der Anstalt, Montpellier Stiftung. Das müsste eigentlich in Gesellschaftskunde gelehrt sein, weil da, wenn man sich diese Firmenstruktur der Montpellier-Gruppe, die jetzt 70 Jahre geworden ist, anguckt, mit ihren 200 Tochterfirmen und so weiter, ja, eigentlich müsste man die Struktur im Unterricht lehren und sagen, hier, die haben das zu entscheiden und so weiter. So. Stattdessen lernst du da, wie der Bundestag aufgebaut ist und so weiter. Ja. Dann lernst du sozusagen, wie das Kasperle-Theater aufgebaut ist.
Und was glaubst du, warum ist das so? Warum lernen wir das und das andere nicht?
Ja, weil aus demselben Grund, warum man den Sklaven früher kein einheitliches Erkennungszeichen gegeben hat.
Weil sie dann alle erkannt hätten, wie viele sie sind.
Und das hat einen Aufstand gegeben. So, und man will halt nicht diesen einzelnen mündigen Revoluzer haben, sondern halt diese gleichgeschaltete Marionette, diese roboterartige, programmierbare Massenware von Mensch.
Also sorry, das finde ich jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt.
Ja, Kapitalismuskritik, ganz kurz.
Nee, also weil, ich meine, wo sonst, wenn nicht in der Schule, lernt ein Hartz-IV-Kind, was demokratische Teilhabe, wie das funktioniert, ja, welche Rechte man hat überhaupt. Wo sonst, wenn nicht im Fach Gemeinschaftskunde, lernst du, welche Mittel du hast als
einfacher. Du hast keine Bürger, Mittel.
Aber das ist ja auch nur Theorie, hat ja mit der Praxis überhaupt nichts zu tun.
Aber der Theorie nach funktioniert das Land ja immer noch so, dass wenn die Mehrheit sagt, wir wollen das, dann findet das statt.
Nee, das findet nicht statt.
Das ist ach so, wo wird denn derzeit der Mehrheitswille durchgesetzt?
Moment. Das eine, du darfst es nicht verwechseln mit der Mehrheit im Parlament und die Mehrheit in der Bevölkerung. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja, offensichtlich. Ja,
aber theoretisch ist dieses Land ja so aufgebaut, es sollte so sein, das ist geltende Gesetzeslage, dass das, was die Mehrheit des Volkes entscheidet bei Wahlen, dass das dann am Ende in Form der jeweiligen Kandidaten, die das dann durchsetzen sollen, auch stattfindet. Das ist das, wie es stattfinden soll. Ja?
Das passiert ja nicht.
Ja gut, dafür hat es dann eben spezielle Gründe, wie Frau Nahles eben oder Herrn Schulz. Wenn nur eine geeignet große Mehrheit der Leute zustande käme, die sagen, so, wir wählen die jetzt wirklich ab und nicht eben 60% sagen, wir bleiben wieder zu Hause, wenn gewählt wird, dann würde das auch stattfinden. Nee. Die Leute sind da abgestumpft und blöd und wollen das nicht.
Ich glaube, wenn die Mehrheit wieder ihre Mistforken rausholen würde und die Fackeln mit Teer beschmieren und anzünden, dann würde sich was ändern, aber doch nicht mit Wahlen. Ja, wie naiv kann man sein? Also wirklich, das ist doch albern. Wahlen ändern nichts, überhaupt gar nichts. Ja? Also wenn du das dem Schüler beibringst, dass du durch Wählen und vielleicht auch noch durch Petitionen, durch Anträge, durch irgend sowas irgendwas verändern kannst, dann dann hat der das gefressen, was er fressen soll, damit er nämlich nichts verändert.
Also ich halte ja grundsätzlich das politische System, egal wie es aufgebaut ist, ob so wie bei uns bei den Franzosen oder egal, grundsätzlich schon richtig. Es ist halt auch nur ein Werkzeug, irgendein System. Nur das Problem ist, dass es mit Menschen besetzt werden muss und die sind das Problem, weil alleine die personelle Auslese im politischen System ja dazu führt, dass die am wenigsten geeigneten Kandidaten am Ende es sagen haben. Weil du nämlich nur in die Position kommst, wenn du skrupellos bist, wenn du über Leichen gehst, wenn du vermögend bist, sprich auf alles darunter scheißt.
Keine Ideale,
also wenn du die schlechtesten Eigenschaften hast, dann kommst du an die Spitze einer Partei. Das ist das Problem. Das politische System an sich mag ja funktionieren, aber dann müssen halt erstens die Leute da andere sein, also die Auswahl muss anders sein und noch wesentlicher wahrscheinlich, man muss die Propaganda ändern, oder am liebsten ganz abschaffen. Also es darf halt einfach die Manipulation nicht mehr stattfinden, die ja eigentlich der Motor des Ganzen ist. Warum wählen denn so viele Leute dieses eigene Unglück letztlich und geben die Verantwortung ab? Und befürworten mit ihrer Teilhabe bei der Wahl ja dieses ganze System. Das wird ja dadurch legitimiert, dass die Leute es mitmachen.
Aber ich meine, es gibt doch tatsächlich demokratische Prozesse, die zu Veränderungen geführt haben. Der Widerstand gegen TTIP zum Beispiel hat ja ganz konkret TTIP letztlich verhindert, auch wenn es dann keine Abstände...
haben wir jetzt trotzdem wieder 5 Jahre auf unseren Äckern. Es hat also nichts gebracht.
Weil ein einziger gesagt hat, ich mach's doch. Das war der Landwirtschaftsminister. Okay, gut, aber ich meine, du kannst doch nicht sagen, dass das System grundsätzlich nicht funktioniert.
Das habe ich ja gar
das
nicht größere gesagt.
Problem, das größte Problem besteht doch darin, dass zu wenig Leute überhaupt Ahnung haben, wie man sich einmischt.
Nee, ich glaube, das gesamte
Demokratie. Du hast keine Chance, selbst wenn du der beste Jurist bist und weißt die ganzen Kniffe und so weiter und bist voll aktiv und 24 Stunden willst du dich einmischen und du hast doch keine Chance. Dir hört doch keiner zu.
Aber guck mal, wir sind doch hier, ich meine, wir müssen es doch bei Nuovo am besten wissen. Wir werden ja ständig durch den Kakao gezogen, wir sind Verschwörungsideologen und so weiter und so fort, und dabei machen wir ja nichts weiter als unsere Meinung sagen.
Wobei das schon wieder nett klingt, Verschwörungsideologe, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm,
Besser als Spinner.
Der Verschwörungsideologe ist eine verschärfte Form von Verschwörungstheoretiker.
Ja, aber das hat einen edleren Touch.
Ja.
Ich finde, das hat irgendwie...
Wir haben uns darüber oft drüber genug unterhalten. Wir ärgern uns darüber, dass die Mehrheit der Leute da draußen nicht weiß, was stattfindet, weil die lesen eben nicht die einschlägigen ausländischen Medien, die das genauer wissen als wir in Deutschland, sondern die plappern eben nur das nach, was sie in 5 Minuten von der Tagesschau mitgekriegt haben oder im Spiegel in der Bild-Zeitung gelesen haben. So. Und das ist das größte Problem. Das Problem ist nicht, dass das System an sich, wie die Leute Einfluss geltend machen können, dass das verkehrt wäre. Das Problem ist, dass die Leute zu wenig Ahnung davon haben.
Das ist ja das, was ich meinte mit Propaganda ist das größte Problem. Warum plappern sie denn die 5 Minuten nach, die sie in der Tagesschau gehört haben? Weil die Propaganda eben dazu führt, dass dieses Weltbild, dieses gleichgeschaltete Weltbild, was jeder haben soll, mittlerweile so scharf umgrenzt wird, dass jedes Mal, wenn du dich da über diese Grenze bewegst mit deiner Artikulation, öffentlich oder im Privaten oder sonst irgendwo, wird dir diese Grenze aufgezeigt. Das wird dir um die Ohren gehauen. Je abhängiger du vom System bist, desto schmerzhafter ist das. Mir ist es mittlerweile völlig wurscht. Ich bin seit 10 Jahren völlig unabhängig. Ob ich die Tagesschau schneide ich jetzt nicht mehr, da war ich früher stolz drauf, pfeife ich drauf, brauche ich nicht, brauche auch das Geld nicht von der ARD. Wir haben es irgendwie geschafft, uns unabhängig zu machen. Den meisten Menschen geht es natürlich nicht so und wenn die müssen dann tatsächlich überlegen, was mache ich. Sind wir wieder beim Stichwort Massendynamik. Stehe ich jetzt im Wartezimmer beim Gong auf oder nicht? Ich mache es mal lieber, um nicht aufzufallen. Und so ist es eben auch mit der Meinung. Und da können wir die Meinungsfreiheit ganz hoch halten. Ist im Grundgesetz verankert. Da hat aber auch Theorie und Praxis überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Ich sehe auch nicht das System an sich als Problem. Aber diese ganze Gehirnwascherei, die wir Deutschen seit 70 Jahren sowieso haben, und natürlich die ganzen Konzerninteressen, die dich... Die, die ja mittlerweile immer mehr das Ruder übernehmen. Ja. Die ganze Gesetzeslage weltweit geht in Richtung Konzerninteressen.
Ja.
Und die ganze Propaganda und überhaupt der ganze Lebensstil der Menschen wird ja produktgeführt mittlerweile.
Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gehört, dass seit diesem Jahr die ganzen Konzerne gucken dürfen, was auf meinem Konto so los ist. Ja. Mit welchem Recht?
Also die Konzerne dürfen das gucken.
Ja, klar, also Amazon und so, die dürfen sehen, wen, also welche Kontobewegungen du hast, wo du einkaufst und so. Ich verstehe gar nicht, mir wurde das im Fernsehen erklärt, dass jetzt die Konzerne auch sozusagen in die Modernität in rechtlicher Weise irgendwie angehoben wurden und so. Warum um alles in der Welt, mit welchem Argument, mir fällt beim besten Willen keins ein, sollte man ein Versandhaus erlauben, du hast bei mir bestellt, du bestellst jetzt bei mir ein Kilo Putzmittel für dein Klo. So. Und im Gegenzug darf ich jetzt gucken, bei wem du dein Essen bestellst. Mhm. Warum? Warum muss Amazon das wissen?
Ich kann es dir erzählen. Ich war letztens in Winsen, zumindest an der Lue, ist bei Lüneburg. Und da hat Amazon sozusagen, ich glaube, eine von zwei unglaublich großen Lagerhäusern gebaut. Oder eins von zwei unglaublich großen Lagerhäusern. Das Ding reicht fast von einer Seite des Horizonts bis zur anderen. Man steht davor und ist wirklich so. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin jetzt einmal abgefahren mit der Kamera, um das mal zu filmen. Ja. Sofort natürlich Security, hier ist es, geht nicht. Ja, darf man nicht filmen. Es ist so riesig. Und ich meine, das ist der Grund, warum Amazon das macht, weil Amazon so riesig ist. Ja, die können das einfach. Oder das machen die auch so. Ne? Vielleicht haben die auch sogar die Gesetze oder haben sich darauf hingewirkt, dass das Gesetz dahingehend geändert wird.
Sowas. Ja, klar.
Ja? Naja, und das können die halt auch. Genauso wie jetzt in China war doch letztens irgendwie es gibt diesen Black Friday und dann gibt es aber auch noch so ein Special Shopping Day, irgendwie so ein Samstag, wo es darum ging, so viel wie möglich Umsatz zu machen. Irgend so eine große Firma. Ist ja auch so, über China weiß man ganz wenig. Dabei ist das der Global Player schlechthin mittlerweile. Ja? Naja, jedenfalls, da haben die an einem Tag so viel umgesetzt, wie sonst irgendwie in einem Jahr nicht. Ja? Und alle waren wild darauf und haben das gefeiert. Und der Typ hat sich feiern lassen, der das erfunden hat, dem diese Riesenfirma gehört. Ja? Wir sind wirklich dahin zu einer Herrschaft der Konzerne. Ja? Und da muss ich dem Kind in der Schule nicht erklären, wie es sich demokratisch beteiligen kann. Das ist die überflüssigsten Wörter, die ich irgendwie rausbringen kann dann so im Unterricht.
Ja gut, aber ansonsten, wenn sie es nicht wissen, zu Hause lernen sie es nicht.
Ja, aber weil es völlig unerheblich ist. Das ist ein Wissen, das brauchst du nicht.
Ja, und stattdessen sollen sie dann mit Forken und Fackeln, wie Pegida-Tante hier da...
Nein, ich rufe dazu natürlich nicht auf, aber das wäre etwas, was vielleicht noch
was einen Effekt würde,
nach sich ziehen würde. Genau, wenigstens würde es Presse geben. Ja,
ja gut, bei der Petition. Revolution sind auch Köpfe gerollt.
Ja, das wollen wir aber nicht. Nein, Köpfe rollen wollen wir nicht.
Also ich habe von irgendeinem amerikanischen Präsidenten ein Zitat aufgeschnappt. Ich glaube, das war Thomas Jefferson. Ich krieg's jetzt nicht mehr hin, aber sinngemäß, wir verkaufen das als Demokratie, aber es ist gar keine. Und das war schon 1790 oder sowas. Und die sämtlichen Präsidenten hinterher, die haben mehr oder weniger das Gleiche gemacht, dass man uns vorgibt, es ist die Möglichkeit einer Beteiligung, aber wenn es nur ansatzweise etwas ändern würde, dann wären Wahlen schon lange verboten. Also das ist das, was ich in vielen, vielen Büchern so aufgeschnappt habe und auch in anderen Gesprächen hier und in anderen Situationen. Demokratie ist das perfekte Gefängnis, weil keiner weiß, dass er drin sitzt. Ein Gefängnis ist dann gut, wenn du gar nicht weißt, dass du in einem Gefängnis bist.
Ja.
Und mit der Illusion der Teilhabe der Politischen gibt man den Menschen das Gefühl, doch an etwas beteiligt zu sein, und die können nichts verändern, gar nichts.
Deshalb finden die Nordkoreaner Nordkorea so toll.
Das ist wieder eine andere Nummer. Aber uns westlich geprägte Menschen...
Die wissen wenigstens, dass er eine Diktatur
lebt. Das ist besser, ja. Da war es in der DDR noch besser. Da wusste man wenigstens, was der Schwarze Kanal sagt. Ja, so. Also von dem her gesehen, dieses Argument, dass demokratisches Grundverständnis ja als Konzept den Schülern zu vermitteln ist, da bin ich dabei. Aber das als Basis der modernen Gesellschaft zu lehren, jetzt du als Lehrer zum Beispiel, das ist natürlich dann...
Ja, was willst du sonst lehren? Wie man die Guillotine bedient?
Oder? Nein.
Aber was du wohl meintest, die Struktur im Hintergrund. So.
Die Montpellier-Gesellschaft in der Schule, die Anstalten.
Also so den Schülern sagen, so wie es wirklich ist, wer ja wirklich das sagen kann.
Ganz genau.
Ja, okay, da bin ich voll dabei. Sehe ich alles so. Aber du musst doch denen auch beibringen, wie sie selbst das irgendwie beeinflussen können.
Ja, aber auch wenn du das selber nicht weißt, wir wissen es doch auch nicht.
Die geltende Rechtslage ist, ich sag's nochmal, dass die Mehrheit, das Volk, der höchste
Souverän ist. Das steht im Grundgesetz, da steht auch drin, dass so. Du Meinungsfreiheit ist ja. und dass du niemanden zum Impfen zwingen kannst. Und beides ist in der Theorie das Gegenteil von dem, wie es da drin steht,
ja, gut,
in der
also, Praxis. Aber wenn es eben dann mehr Leute eben einfach machen würden und so abstimmen würden, dann würde das zustande kommen. Aber das Ding ist, es funktioniert nicht, deswegen nicht, weil die meisten Leute nicht die, über die Informationen
verfügen. Pass mal auf, durch das, was ich gemacht habe, ist jetzt in Lüneburg ein CDU-Vorsitzender von der Fraktion zurückgetreten.
Gute Tat.
Irgendwie so, ja. Ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht genau, was er für einer ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, super oder oh Mann, scheiße. So, aber ich habe was gemacht, was direkt eine Auswirkung hatte. Und der Vizebürgermeister kämpft gerade um seinen Posten. So, so schafft man Veränderungen.
Okay, aber ja? das hast du ja nicht gemacht, weil du das beabsichtigt hast, weil du wusstest ja gar nicht, wer der Typ überhaupt ist, als du da gefilmt hast. Nee,
genau.
So, wenn du jetzt aber was beabsichtigst, was du verändern willst, du beabsichtigst eine Veränderung, dann machst du, dann kannst du das als Beispiel jetzt nicht dafür bringen, weil das war ja dafür ungeeignet.
Ich will zum Beispiel, und das habe ich beabsichtigt, und das ist jetzt auch passiert, eine Diskussion schaffen über überhaupt dieses ganze Zeug. Rechts ist böse, links ist gut, ja, mhm. und sowas. Und das ist passiert dadurch. Dadurch, dass der jetzt zurückgetreten ist und dass der Bürgermeister da wirklich mit Rücktrittsforderungen behäuft wird, ist eine Diskussion in Gang gekommen. Das sind mit die Videos, die in meinem Kanal am meisten geklickt werden. Was passiert in Lüneburg gerade? Mhm. Ja, Neues aus dem Musikantenstadel da. Das wollen die sehen. weil da sehen die tatsächlich, da sehen die einen Effekt. Mhm. Ja, da tut jemand was und es hat einen Effekt. Und es formiert sich da etwas, ja. Da sind Leute, die schreiben dann an die Landeszeitung da und machen Richtigstellung. Oder gehen meinetwegen dahin, rufen den Bürgermeister, unterstützen ihn in seiner Haltung, sagen, nicht nachlassen hier, ist genau richtig so. Ja, mach weiter mit deiner Forderung nach einer gesunden Erinnerungskultur und sowas. Also so passiert etwas durch dieses Stören in der Schweigeminute. Ja, auf einmal war das ein Gespräch. Na, in gewissen Kreisen. Was ist denn eigentlich? Mhm. Stimmt, die Hintergründe.
Das war eine coole
Nummer. Spricht keiner drüber. So, also das heißt, Prinz Eisenherz. Durch Prinz Eisenherz-Taktik erreicht man was. Indem man nämlich furchtlos ist, mutig und etwas und das Bewusstsein hat und ich kann was verändern. Und nicht, ich stelle meinen Antrag, ich reiche meine Petition ein, ich möchte jetzt mal hier eine Volksabstimmung darüber haben. So, ne? so nicht, sondern so.
Also im Idealfall funktioniert das mit einer Petition, wenn halt die Demokratie funktioniert. Aber das tut sie halt offensichtlich
nicht. Nein, von daher, genau.
Ist ja sozusagen diese Grenzüberschreitung ja sogar auch im Grundgesetz legitimiert, eben unter zivilem Ungehorsam.
Das 20, hast du jetzt
das 4, ja. noch nicht gemacht, aber
nee, im Prinzip. Das ist Widerstandsrecht, was du meinst. Ja. Ziviler Ungehorsam ist was anderes.
Was denn? Das ist doch das. Was meinst du?
Nee.
Es sind zwei verschiedene Sachen, aber es geht ja beides in dieselbe Richtung. Das eine ist nur ein bisschen schärfer in der Form. Aber ja, ich sehe es im Grunde auch so, dass man über dieses politische System wenig Veränderung herbeirufen kann. Wobei ich glaube, dass die Veränderungen, die wir erfahren werden, jetzt schon in Stein gemeißelt sind. Wir kennen sie nur noch nicht. Und die werden so passieren, so wie es immer war.
In Stein gemeißelt. Da fallen gleich die Georgia Geister uns ein. Ja.
Manchmal denke ich wirklich so, Hauptsache, die unterhalten uns gut. Ja, das ist noch das Beste, was man von denen erwarten kann. Aber
ich frage mich immer, wie die öffentliche Meinung in den USA taumeln wird, wenn die feststellen, das ganze Theater, was die Hillary hier veranstaltet hat mit dem Trump und den bösen Russland-Connections und so, das hat es alles nie gegeben. Da möchte ich wirklich mal wissen, wo
was passieren was da, wird?
Wohin die hintaumeln. Ja?
Gar nichts wird da passieren. Gar nichts, weil die Menschen alle schon so vernebelt und bewusstlos sind, ja. dass du jetzt selbst mit so einem FISA-Skandal, der wirklich Watergate zum Quadrat ist, damit triggerst du die Leute nicht mehr. Also selbst wenn jetzt wieder die Washington Post damit aufmachen würde, als Watergate zum Quadrat, ja, selbst da würde nichts passieren. Die Leute wollen sich halt lieber echauffieren über ein paar alte Hollywood-Regisseure, die vor 20 Jahren mal irgendwelche Frauen begrapscht haben. Ich meine, klar, gehört sich nicht und so und soll alles aufgeklärt werden, was Unrecht ist. Ja, aber auch da sieht man eigentlich eine Debatte, die das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich bewirken soll. Ja, diese MeToo-Debatte. Vielleicht als Abschied nochmal dazu, fand ich sehr interessant, dass wirklich jeder, der sich dazu äußert, fast egal in welche Richtung, sofort zack, weg. Matt Damon hat sich doch mal irgendwie erlaubt, weil er wurde halt permanent gefragt, weil in der Berichterstattung zu Harvey Weinstein wurde permanent ein Bild gezeigt, wie Harvey Weinstein halt so mit Matt Damon dasteht. So, ja, das hat natürlich irgendwie abgefärbt. Dann haben sie ihn gefragt, wie er denn dazu steht und so. Und der hat wirklich was völlig Harmloses und Normales gesagt, ja, und zwar sinngemäß, dass man jetzt nicht gleich jeden Vergewaltiger mit jedem Po-Krabscher in einen Topf werfen sollte. Dafür hat er einen Shitstorm bekommen, naja, sondergleichen. Ja. Es wurde sogar gefordert, ihn aus seinem aktuellen Film rauszuschneiden. Ja. Also so weit geht das jetzt.
Und ich fand am schlimmsten diese Golden Globe-Veranstaltung, wo die Damen aufgefordert worden sind, in Schwarz zu erscheinen, quasi nicht sexuell, sondern und dann sind da aber ein paar Mädels über den roten Teppich gelaufen, die hatten was Schwarzes an, aber das war alles andere als unsexy, okay? Die hatten also hochgepusht ohne Ende und hochgeschlitzt und so weiter und das war extrem sexy. Wenn jetzt das Signal war, schwarz, nicht sexuell, dann hat das nicht geklappt, ja? Das ist auch nur, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist nur ein gerade jetzt, alle schwingen drauf mit, das ist das Thema der Jetztzeit, ja, und natürlich sollte es aufgeklärt werden und das ist falsch, wenn Männer das machen, da bin ich ja auch dabei, aber was daraus gemacht wird, ist wieder eine ganz andere Nummer.
Man muss es auch immer mal im Kontext betrachten.
Es war doch schon lange bewusst, dass das
junge Frauen, die sich für eine Filmrolle beim Regisseur bewerben,
das gibt's seit 1920.
Wie weltfremd kann man denn sein?
Das ist doch schon, das war doch die Grundvoraussetzung eigentlich, ja.
Naja.
Wie hast du eigentlich den Job hier bekommen?
Ja. Ich bin ja der Chef. Ich hab's.
Achso, okay. Wie hast du den Job bekommen?
Ich muss mich hochschlafen.
Okay.
Das war hart und schmerzhaft. Ich kann wieder sitzen, ja.
Also ich hab ja Tagesthemen geschnitten.
Ach so.
Ich habe mich irgendwann halt dazu genötigt gefühlt, mal mich zu äußern. Habe ich dort auch ein, zwei Jahre gemacht in den Redaktionsräumen. Mein Thema 9/11 immer. Mhm. Bin da halt auf taube Ohren gestoßen. Aber jetzt, dadurch, dass ich mich da halt nicht öffentlich geäußert habe, sondern da hausintern, wurde ich da eher belächelt und so. Hatte da eigentlich keine Probleme damit. Aber das hat mich halt so angekotzt. Und habe dann halt diesen Film unter falscher Flagge produziert, der ja dann mehr oder weniger innerhalb von wenigen Wochen ein Klick-Hit im Netz war. Und das aber schon vor 10 Jahren, wo YouTube gerade neu war. Ich hatte den damals noch bei Google Video, weil YouTube hatte noch 10 Minuten und so. Und da war mir klar, ja, da hast du keine Zukunft jetzt noch in dem Laden. Mhm. Ja, ich kann es nur immer wiederholen. Das ist, glaube ich, das, was die allermeisten Menschen eben davon abhält, sowas zu machen und sich selber treu zu sein und seinen eigenen Sinnen zu vertrauen. Ja. Ja. Und eben bis 10 zählen zu können. Ja, wenn der Turm in 10 Sekunden fällt
und genau, so hoch ist. Und genau das müssen wir den Kindern beibringen. Vertrau deiner Intuition und vertrau deiner eigenen Stärke. Das müssen sie lernen. Und dann macht sie die richtigen Entscheidungen.
Und gar keine Ideologie, Religion oder auch kein politisches System vorpredigen, sondern tatsächlich.
Es ist in dir. Schau nach innen und dann erfährst du, was im Außen passiert. So.
Und dann
haben sie die Stärke auch.
Ja, den Menschen so trainieren, dass er seine eigenen Fähigkeiten erkennt. Ja, wie der schöne Spruch, es gibt nur 2 wichtige Tage in deinem Leben. Ja. Das ist, der eine ist, wo du geboren wirst und der zweite ist, wenn du rausbekommst, warum. So, und dahin muss man irgendwie die Kinder.
Ja, genau, ganz genau.
Der erstwichtigste Tag ist, wann du geboren wirst und der zweitwichtigste, wann du herausfindest, warum du geboren wurdest, oder?
Hat er gesagt.
Okay, also ich habe den noch nie gehört. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Okay,
ja,
bin fertig.
Kann man ja dann vielleicht als Schlusswort auch nehmen oder brennt noch jemandem was auf der Zunge?
Ich wollte noch Danke sagen.
Ach so.
Du gefällst mir. Das, was du machst, du hast den Mut, du hast Cojones, wie man das so sagt. Ja, du stellst dich dahin und schreist. Und auch wenn vielleicht nicht jede deiner Ansichten mit meinen oder so, jeder hat ja sein eigenes Weltbild und so. Aber ich finde, es bräuchte mehr Menschen wie du, die sich trauen, da dagegen anzustinken. Und deswegen Hut ab, egal welcher Wind dir entgegenkommt. Also meinen Respekt hast du auf jeden Fall. Ja.
Dankeschön.
Das war's mir noch, ja.
Ja, meinen Respekt hast du auch. Wir sind zwar politisch sicherlich nicht auf einer Linie, aber unterhaltsam ist es auf alle Fälle, was du
da
machst.
Das muss man sagen,
und,
genau.
Wenn es die Leute drüber dazu bringt, nachzudenken, warum, wieso, weshalb eigentlich, dann hat es ja dann schon mehr Effekt als Viertelstunde Tagesschau. Ne?
Das hoffe ich, ja. Genau. Ja, aber dann möchte ich mich auch bei euch bedanken, ja, denn es ist natürlich... Es nützt ja nichts, wenn ich da vor mich hin brülle, aber niemand berichtet drüber. Ne?
Okay,
deswegen herzlichen Dank für die Einladung hier. Und es war doch eine sehr heitere Runde, hat mir gut gefallen hier. Und vielleicht
bestimmt
mal wieder.
In der nächsten Gelegenheit, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Und ich finde es, wie ich eingangs schon sagte, wirklich bemerkenswert. Du bist jetzt, glaube ich, innerhalb weniger Wochen der 4. Lehrer, der hier sitzt.
Ja, also vielleicht passiert das.
Die Lehrer was. Trauen sich was.
Ja, das sind halt schlaue so. Leute. Lehrer sind schlau, sonst würden sie nicht unterrichten dürfen. Jeder Lehrer muss einen gewissen Intellekt haben, ein gewisses Weltbild. Vielleicht ist es ideologisch verdreht bei manchen Leuten, aber das heißt ja etwas, wenn du der Vierte bist, der
jetzt schon. Das heißt schon was. Das ist was, woran ich jetzt wirklich zu klammern habe, weil ich habe jetzt immer gesagt, also Lehrer sind da eher nicht so prädestiniert dazu zu erkennen, warum sie geboren wurden, weil die eher gelernt haben, genauso diese Konformität zu leben. Weil sie ja in diesem System sind, in dem sie absolut konform sein müssen.
Aber überleg, aber wie viele es gibt, da muss es dann auch ein paar wenige Promille geben, die dann sagen,
ist richtig.
Mit mir nicht
das mehr. Ist richtig.
So, und da gehörst du halt dazu.
Ja, und dann eben die anderen drei vorher auch. Das ist gut zu wissen.
Es wäre mal cool, alle Lehrer hier so eine Lehrergruppe zu kriegen. Ja,
tatsächlich.
Das wäre ja, auch ja. mal lustig. Ja. Ja.
Sowas wie die Ärzte gegen Atomkrieg oder sowas. Ne? So Lehrer gegen Geschichts- oder gegen
Lehrer
Wahrheitsfähigung.
Ohne Gedankengrenzen.
Oder. Ja. Lehrer ohne Gedankengrenzen. Danke.
Das ist neu gemacht, wenn du wieso.
Ja, ja. Das ist schön.
Ja, warum nicht? Mhm. Ja, dann. Schönes Gespräch, war am Anfang sehr, sehr tiefenphilosophisch mit ein paar Themen, aber ich denke, wir haben jetzt genug gequatscht. Liebe Zuschauer, euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.